Heute zum dritten Mal zu Gast, alle drei Jahre wieder, der Europachef von Spotify, Michael Krause.
Also die jungen Leute, Gen Z und Teenager und so weiter, die sind ja schon eigentlich sehr, sehr viel auf Spotify. Trotzdem richten wir unser Marketing weiter in die
Warum?
Gruppe. Weil es aspirational ist. Ich glaube, auch als 35-Jähriger oder 55-Jähriger möchtest du die Plattform nutzen, wo auch die Popkultur und die neuen Sachen stattfinden. Also so, es wäre, glaube ich, langweilig, wenn man jetzt nur, also wir haben auch schon mal vor 5 Jahren, habe ich auch schon mal Phil Collins Werbung an Bus in London gemacht. Das war dann mal so ein Versuch zu sagen, okay, wenn wir jetzt wachsen wollen in ältere Zielgruppen, ist das vielleicht der richtige Ansatz. Aber nee, wir haben schon gemerkt, dass der richtige Ansatz weiter ist, die Plattform zu sein für Jugendkultur.
Weil die Kolleginnen und Kollegen von Instafo, also der Jobplattform für den Tech- und Sales-Bereich, von der ich hier schon häufiger berichtet habe, mittlerweile bei uns doch groß engagiert sind hier im Podcast. Ihr hört immer wieder hoffentlich von Instafo. Deswegen habe ich die Kollegen vor kurzem mal selber persönlich kennengelernt und war wirklich sehr angetan. Sie haben mir dazu erzählt, es gibt eine neue Finanzierungsrunde in die Firma. 10 Millionen werden da investiert. Das ganze Thema wird also immer relevanter. Daher nochmal hier mit Nachdruck der Hinweis, wer Menschen sucht im Bereich Tech und Sales, denkt an Instafo. Die haben da scheinbar wirklich eine neue magische Soße gefunden, wo sie über ihre Plattform ein automatisiertes Matchmaking zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ermöglichen. Und das ist im direkten Marktvergleich 3-mal effektiver, was die Quote von Bewerbung zu Einstellung angeht. Hilft natürlich auch, dass sie bereits über 100.000 passende Talentprofile auf der Plattform haben und dass man sehr, sehr schnell ins Gespräch kommt. Innerhalb von 48 Stunden bewerben sich die ersten Talente bei den Arbeitgebern oder man kann sogar als Arbeitgeber einer vorselektierten Gruppe an Talenten aktiv eine Nachricht schicken oder sie zum Chatten einladen, um sich noch schneller kennenzulernen und zu prüfen, könnte das passen. Also nicht nur ich und die Geldgeber offensichtlich glauben an Instafo, sondern auch mittlerweile über 1.800 Firmen, darunter O2, RTL, HelloFresh, MyPoster, viele, viele weitere. Instafo ist auf OMR Reviews bestbewertet, 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun Instafo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über Instafo mit Doppel-F, instafo.com/OMR. Zurück zum Podcast. Let's go! Go!
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Spotify ist zweifellos eine der wertvollsten, interessantesten, wichtigsten, prägendsten Digitalfirmen, die wahrscheinlich je in Europa gegründet wurden. Und deswegen macht es total viel Sinn, Spotify zu verfolgen. Ob nun als Aktienbeobachter oder als Podcaster oder als Musikliebhaber. Ich bin auch in allen Rollen drin und schaue mir Spotify entsprechend an und freue mich dann regelmäßig, alle 3 Jahre zumindest mal ein Update aus erster Hand zu bekommen vom Europachef, persönlich von Michael Krause, der da mittlerweile 4 Milliarden Umsatz verantwortet. Also alleine über das Umsatzvolumen und die Rolle bei Spotify ganz sicher einer der wichtigsten deutschen Digitalmanager. Und entsprechend haben wir gesprochen über halt all das, was Spotify gerade so macht. Ein bisschen über die Aktie, aber vor allen Dingen auch die Entwicklung im Musikbusiness, im Podcast-Business, bei den ganzen Moonshots, Live-Event-Business, E-Learning, was die alles vorhaben. Ein bisschen natürlich die Zukunft von Spotify. Es war extrem viel drin, gar nicht so viel Vorrede. Direkt rein ins Gespräch mit Michael Krause. Auf geht's!
Vielen Dank für die erneute Einladung.
Es gibt ja wirklich viel zu besprechen. Also die Spotify-Landschaft ist sehr reichhaltig, sehr lebendig und seit 2,5 Jahren oder so, dass wir nicht mehr gesprochen haben, hier im Podcast zumindest, hat sich viel getan. Also ich versuche mal zu strukturieren nach den verschiedensten Themenbereichen, also Musik, Podcast natürlich, Zukunft der Plattform, Wettbewerb. Also wir werden alles versuchen zu streichen. Ich fange mal an, erstmal Glückwunsch. Euer Market Cap ist jetzt 60 Milliarden, also nochmal deutlich mehr, als wir zuletzt sprachen. Ich habe noch so eine Erinnerung, da waren es vielleicht so irgendwas zwischen 20 und 30, also mal verdoppelt die Firma. Börse läuft gerade.
Ja klar, also der Aktienmarkt ist ja immer volatil und wir haben jetzt, glaube ich, ganz gut bewiesen, dass wir auf dem richtigen Weg sind, haben wir 2 Quartale mit Adjusted Operating Income, der jetzt im letzten Quartal 68 Millionen positiv war, also sind auf dem richtigen Weg auch in Richtung Profitabilität und das wissen die Investoren anscheinend zu schätzen, also insofern ist der Börsenkurs aktuell in einer sehr guten Entwicklung.
Und ich meine, also ihr verliert noch Cash, glaube ich, aber sagen wir, adjusted halt nicht mehr. So ist, glaube ich, die meine faire Betrachtung.
Ja, genau. Wir hatten in dem letzten Quartal des letzten Jahres, also das letzte, was wir veröffentlicht haben, ja auch eine Anpassung der Belegschaft. Und da haben wir natürlich auch Geld investiert, um entsprechend da Abfindungen und sowas zu zahlen.
Okay, das also ich komme da noch drauf zu sprechen. Ja, war wie so in vielen Tech-Firmen
leider ja.
Ein bisschen Personalreduktion. Müssen wir da mal besprechen. Aber erstmal auf der Wachstumsseite sozusagen die Eckdaten. Umsatz letztes Jahr 23 kann man nachgucken, irgendwie fast 14 Milliarden. Mhm. Das geht schon alles ganz gut voran. Wo kommt das im Wesentlichen her?
Genau, also wir haben gutes Wachstum in eigentlich allen Bereichen. Das heißt, wir sind jetzt auch bei 602 Millionen aktiv nutzenden Kunden und 236 Millionen bezahlenden Kunden. War eins der stärksten Jahre auf jeden Fall das letzte Jahr und kommt tatsächlich aus allen Geografien. Europa ist gut weitergewachsen. Wir haben aber auch starke Wachstumsmärkte wie Indien zum Beispiel, wo ein ganz neuer Musikmarkt entsteht, ein bezahlter. Lateinamerika ist weiter stark gewachsen. Und dann haben wir natürlich sehr solide Märkte wie Amerika. Also prinzipiell kann man sagen, dass Wachstum eigentlich überall gut geklappt hat letztes Jahr.
Und am Ende bei dir in persönlichen Verantwortung fast ein Drittel des Umsatzes.
Genau, also wir haben jetzt 38% der Subscriber von Spotify kommen aus Europa.
Okay. Und dann der Breakdown in den Spotify-Business-Linien ist aber im Wesentlichen nach wie vor Musik und dann da die Abonnenten, ne?
Genau, also wir haben den Musikbereich als sehr stark, dann ist das Podcast-Business natürlich eins, was auch noch weiter stark wächst und wo wir auch noch viel Potenzial sehen, auch was Profitabilität angeht. In vielen Ländern haben wir schon die Hörbücher auch gelauncht als eigenes Standalone-Angebot, beziehungsweise integriert für Premium-Kunden. 15 Stunden können die Hörbücher umsonst dann hören auch. Und dann kann man aber auch Top-Ups machen, wenn man mehr hören möchte, also mehr Stunden im Monat. Das ist noch ein neuer Bereich. Und dann haben wir jetzt erste Tests gemacht, auch mit E-Learning in England.
Okay, aber das heißt dennoch Musik und da die Abonnenten, die wesentlich abonnieren wegen der Musik, das ist schon so, dass, ich hätte jetzt gesagt, 60-70% des Umsatzes mindestens, oder?
Naja, also es ist ja schwer zuzuordnen. Wir fragen nicht jeden, warum er jetzt bei Spotify angefangen hat, aber wir können schon sagen, dass der Großteil der Spotify-Hörenden natürlich auch Musik hört, ja. Also es ist schon ein Löwenanteil.
Und was hören die da gerade so? Ist es damals, als wir sprachen, da war Deutschland Hip-Hop-Land? Ist es immer noch so?
Also lokale Inhalte sind weiter schon mega relevant. Eigentlich in allen europäischen Märkten kann man sagen, dass die lokale Musik schon weiter die spannendste oder die am meisten gehörte ist. Wir haben so ein paar neue Einflüsse, die wir sehen. Also Afrobeats, Amapiano, afrikanische Musik, die immer mehr im Kommen ist. Aha. Ganz spannend, so aus dem afrikanischen Bereich mehr Einflüsse zu sehen. K-Pop ist auch ein Bereich, der weiter steigt, der weiter auch Interesse da ist. Und ansonsten bei der deutschen Musik kann man hier und da eine Technoisierung feststellen. Also auch der deutsche Rap hat jetzt Beats plötzlich wieder drunter, Fall to the Floor, ordentlich Wumms. Das sehen wir auf jeden Fall als einen Trend, aber auch andere Genres, auch Schlager wird mehr und mehr technoisiert und hat immer dollere Beats. Also da ahnen wir vielleicht so ein Comeback auch von Techno und elektronischer Musik. Witzigerweise war ich am letzten Wochenende bei Scooter auf dem Konzert und habe mir das mal angeguckt. Also da ist ja schon auch weiterhin noch eine Community da, sogar noch von früher, die das appreciated. Und irgendwie so vom Beat her kommt das gerade gefühlt wieder in vielen anderen Musikrichtungen. Ganz kurios.
War mir gar nicht so klar. Ich hatte jetzt hier immer den Laden Solomon im Podcast und habe vor kurzem, also da schon auch verstanden, dass Deutschland wirklich ja so als Land wichtig ist für weltweit elektronische Musik eigentlich.
Auf jeden Fall. Felix Jehn, Robin Schulz, wir haben super viele elektronische Musikkünstler, die auch weltweit im Billion Streams Club auch schon sind, also schon über 1 Milliarde Streams haben auf ihrer Musik oder auf verschiedenen Songs ihrer Musik. Das ist schon ein großes Business, ja.
Hast du die Doku gesehen über den Purple Disco Machine?
Ja, habe ich gesehen, ja.
Kannst du vorher?
Ja, auf jeden Fall. Also nicht persönlich, aber habe ich schon verfolgt. Das ist ein spannendes Thema, ja. Gerade also, viele gute Musikdokus.
Absolut. Welche, sag nochmal eine andere, die du gar nicht guckst.
Naja, also legendär finde ich ja, jetzt muss ich natürlich gerade, fällt mich der ein, aber über den über das We Are The World, das
The Greatest Night in
Pop. Das war auf jeden Fall schon faszinierend zu sehen, wie da diese Superstars aus aller Welt versucht wurden, in einer Nacht zu diesem Song irgendwie zu bringen und welche Rivalitäten und Egos da in einem Raum irgendwie übereinander gebracht werden mussten. Wow, das war schon irgendwie ein großer Moment, dass der da so auch gefilmt wurde, war mir vorher nicht bewusst.
Okay. Das ist wirklich wahr. Also manchmal bin ich überrascht, was so in der Vergangenheit dann noch an Footage noch da ist. Also
absolut,
was man
nutzen
kann.
Also. Gutes Beispiel war ja auch die Echt-Doku, wo extrem viel, also so die gesamte Karriere quasi mit so Kameras begleitet wurde, wo man dachte, wow, was für ein Einblick in so eine junge Künstlerkarriere. Wahnsinn, dass die das alle schon begleitet haben. Forward Thinking auf jeden Fall.
Also stimmt, Musikdokus, mir fallen jetzt noch die Dokus über die deutsche Rap-Vergangenheit.
Ja, ja,
also
ja,
da gibt es ja so eine Serie, ich glaube auch von der ARD war die.
ZDF. Mal, ZDF. Glaub, ja, also war NDR.
NDR, genau.
Ja.
Die das irgendwie so, so eine Autofahrt damals irgendwie mit Stuttgart, wer so dabei war, und dann hat sich so... also Video ist generell ein Thema, ne? Also aber bei euch auch.
Ja, Video ist ein Thema, genau. Also wir haben gerade Musikvideos auch gelauncht auf der Plattform. Ist, glaube ich, auch spannend. So, die ist ja auch viel irgendwie Geschichte mit verbunden und irgendwie individuelle Erinnerungen an Musikvideozeiten. Das finde ich schön, dass wir das jetzt wieder gelauncht haben. Dann haben wir natürlich immer mehr Video-Podcasts auch, die eine Rolle spielen.
Hilft das bei den Reichweiten sehr?
Ja, auf jeden Fall. Also wir sehen schon, dass es halt... Es gibt einmal die Background-Nutzung, wo man einfach einen Podcast hört, wenn man Auto fährt, bügelt, keine Ahnung, Sport macht. Aber es gibt eben auch die Nutzung, wo Leute Lust haben, auch den Sprecher hinzuzugucken und zu sagen, okay, das ist jetzt hier im Podcast, wo ich auch dabei sein kann, wo ich folgen kann. Und ich kann auch wechseln. Ich kann einen Augenblick gucken, im Flugzeug zum Beispiel gucke ich einen Augenblick, gucke mir die Host an, dann, keine Ahnung, steige ich aus dem Flugzeug und fahre mit der U-Bahn nach irgendwie zum Büro oder so und kann es dann weiter über Background hören. Also diese Mischung macht es auf jeden Fall. Und da sehen wir schon, dass es auch noch mehr Nutzung stimuliert.
Also wir machen diesen Podcast, den wir gerade hier aufnehmen, ja auch als Videopodcast, insofern vor allen Dingen aber für YouTube, weil wir, glaube ich, ein Problem haben. Und zwar hosten wir, ich richtig verstehe, unsere Podcasts auf einem anderen Server und deswegen können wir bei euch kein Video ausspielen.
Ja, das müssen wir auf jeden Fall nochmal angucken danach.
Aber es kann so sein, ne?
Ja, also stecke ich gerade jetzt nicht drin, welchen Server ihr benutzt und warum es nicht klappt, aber das
ja.
kriegen wir hin.
Ja, ja, ja.
Da gucken wir uns nochmal rein.
Nochmal ganz kurz zu den Financials, weil also ihr werdet profitabler und ich sag's jetzt ohne die Abfindungskosten, die es da gegeben hat, hättet ihr wahrscheinlich dann auch in Summe gar keine Cashverluste gehabt vielleicht.
Genau.
Dennoch ist meine Wahrnehmung von Spotify so ein bisschen diese strategische Klemme ist nach wie vor da. Also ihr nehmt das Geld von den einzelnen Menschen ein und müsst es dann trotzdem, gibt's Deals an die Labels wieder ausschütten. Das heißt, den Labels geht's richtig gut. Also wenn man sich anguckt, was haben die alle so für Bilanzen, Universal und Co., da ist richtig viel Kohle da und dann schütten die auch viel Geld an die Künstler weiter aus.
Mhm.
Und im Vergleich bleibt bei euch, obwohl ihr das Geld quasi erhebt und generiert, sehr wenig übrig. Man hat das Gefühl, ihr tretet da an gegen so ein Oligopol von 3-4 Labels und die sagen schön, bei Spotify ist der Umsatz hoch, dann passen wir unsere Deals an und greifen und schöpfen mehr ab.
Mhm.
Ist das eine falsche Betrachtung?
Ja, ich würde sagen, das ist immer mehr eine Partnerschaft auf Augenhöhe, weil wir haben natürlich auch eine gewisse Größe mittlerweile und das ist schon eine Beziehung, die mittlerweile auf Augenhöhe stattfindet, wo wir partnerschaftlich die Märkte angehen, wo wir beide auch ein Interesse haben, die Märkte weiterzuentwickeln, wo wir eben neue Features wie Musikvideos und so gemeinsam launchen. Also ich würde nicht sagen, dass wir da in der Bredouille sind. Von den reinen Economics her, wir sind jetzt bei eine Marge von 26,9% insgesamt schon. Wir haben ja aber auch noch andere Geschäftsfelder. Also wir haben ja einmal den Musikbereich, dann haben wir den Podcast-Bereich, wo es halt eben über die Werbefinanzierung geht. Wir haben den Audiobooks-Bereich, der nochmal ein ganz anderes Modell hat. Wir haben auch Einzelkauf, man kann auch weiter Hörbücher einzeln kaufen oder eben dann die Hörstunden sozusagen upsellen und da mehr Hörstunden noch kaufen für Hörbücher. Also es ist ja ein Mix in den verschiedenen Verticals. Und gleichzeitig haben wir auch ein Marketplace-Modell, wo zum Beispiel Content-Inhaber dann auf unserer Plattform auch Tools kaufen können, um ihre Inhalte nochmal besonders zu präsentieren. Also da kommt auch nochmal ein Revenue-Stream rein.
Das ist aber neu, ne?
Ja, das ist schon ein paar Jahre und wir sprechen auch in den Earnings-Calls relativ offen drüber, dass sich das sehr gut entwickelt. Es sind verschiedene Tools. Im Grunde ist es Performance-Marketing für Musik.
Für Podcast gibt es noch nicht? Also ich könnte jetzt nicht
irgendwie... Für Podcast gibt es das jetzt in der Form noch nicht. Nee, genau. Da ist es tatsächlich so, dass da der Erlösstrom rein durch die Werbung kommt.
Ja.
Und ein paar Podcasts vermarkten wir halt eben selber und bieten das auch aktiv an, dass man bei uns Podcast auch vermarkten lassen kann über unsere Advertising-Technologie, die Spotify Audience Network, wo unser Ansatz eben auch ist, zu sagen, man kann bei uns nicht nur einen speziellen Podcast kaufen, wo man sagt, ich möchte jetzt in dem Podcast meine Werbung sehen, sondern eben Audiences, wo man sagt, ich möchte 30 bis 35-jährige Podcast-HörerInnen aus dem norddeutschen Raum ansprechen. Und dann spielen wir das halt aus über die verschiedenen Podcasts, die wir vermarkten. Das ist da so ein bisschen der Clou.
Mhm.
Aber in Summe ist es halt ein Mix an verschiedenen Businessmodellen und insgesamt sind wir da auf einem positiven Weg.
Aber okay, das heißt, bei dem Größten gibt es schon diese oligopolistische Gegnerschaft, sag ich mal, oder Partner, Frenemies, würde man wahrscheinlich sagen. Aber bei dem Podcast-Modell ist es natürlich viel angenehmer, weil wenn ihr den Podcast einmal habt, dann die Werbung verkauft, dann ist das ja bei euch irgendwie die Marge am Ende. Ne?
Also genau, also da teilen wir natürlich dann auch die Erlöse mit den jeweiligen Creatoren. Insofern ist es jetzt auch nicht so, dass die Marge dazu 100% bei uns bleibt natürlich. Und all diese Zahlungen an kreative Menschen sind ja auch immer ein Investment in neue Inhalte. Also wenn jetzt Labels viel Geld an KünstlerInnen ausschütten, dann ist das ja für uns auch gut, weil dann Incentive da ist, mehr Musik zu kreieren und mehr auf unserer Plattform zu veröffentlichen. Am Ende ist es ja eigentlich ein Flywheel, in das wir rein investieren. Und das Gleiche bei Podcast ja auch. Je mehr Podcaster von den Werbeerlösen leben können, desto mehr Podcasts entstehen auch und desto mehr große Namen kommen auch weiter in den Podcast, ins Podcast-Business rein.
Also ist natürlich jetzt auch eine clevere Antwort von dir. Also man könnte es nicht besser skizzieren, die Antwort. Dennoch wollte ich dich mal fragen, ist es nicht auch ein Problem heutzutage, dass wir in einer sehr starken, so wie sagt man, nicht Longtail, sondern Shorttail, diese alte Theorie, wo das Internet ganz viel verfügbar gemacht hat und es gibt irgendwie jetzt nicht mehr nur die besten drei, sondern es gibt irgendwie 300 zur Auswahl und ganz viele Nischen-Communities und so, dass es in Wahrheit so ist, wenn jetzt irgendwie Adele ein Konzert gibt, dann sind es direkt 10 Stück irgendwie in München, Ticket mindestens irgendwie 100, 200 Euro und die macht da irgendwie, weiß ich nicht, paar hundert Millionen Euro Umsatz an 10 Abenden und es läuft alles auf einen Künstler zu und manche Künstler haben dann bei euch Milliarden Streams und es gibt irgendwie Tausende von dem gegenüber Künstlern, die eigentlich kaum Aufmerksamkeit haben.
Mhm. Naja, also es gibt weiter Superstars, das kann man jetzt glaube ich nicht verneinen und erfreulicherweise auch sehr viele weibliche Superstars, Adele, Taylor Swift, um zwei große Beispiele zu nennen. Da sehen wir auf jeden Fall auch eine Entwicklung, dass da viel passiert, dass auch die Geschlechtergerechtigkeit ein bisschen sich ausgleicht, das ist gut zu sehen. Es gibt aber auch ein großes Torsofeld von Mittelgroßen, die mittlerweile auch gut davon leben können. Wir veröffentlichen regelmäßig auch die Daten, wie viele Menschen oder Künstler, Kreative auf unserer Plattform, wie viel ausgeschüttet bekommen auf einer Seite, die heißt loudandclear.com, da kann man das alles nochmal genau nachgucken. Und da sieht man, dass der Anteil derjenigen, die dann, weiß ich, 1 Million oder auch 50.000, wo man sagt, das ist vielleicht dann schon so ausreichend, um auch einen Lebensunterhalt damit zu bestreiten, dass der Anteil auf jeden Fall deutlich steigt. Und was wir auch gerade gemacht haben, ist den ganz langen Longtail so ein bisschen abzuschneiden, im Sinne von einer neuen Policy, die wir gerade jetzt auch gelauncht haben im April, dass Streams unter 1.000 Streams pro Song im Jahr entsprechend nicht ausgeschüttet werden, sondern in den Topf fließen für die mittelgroßen Aspiring und anderen Künstler in dem Topf, die davon quasi leben wollen. Also die Hobbyisten, die quasi das eher so als Hobby betreiben oder die gerade erst angefangen haben, die arbeiten sich dann quasi hoch. Das sind dann 84 Streams pro Monat, ist jetzt keine riesige Hürde, aber das hilft auf jeden Fall, dass dann der andere Topf auch nochmal größer wird.
Unseren Partner Shopify muss ich niemandem mehr erklären. Wer E-Commerce sagt, der sagt häufig auch Shopify. Aber es gibt was Neues und darauf möchte ich euch gerne hinweisen. Und zwar insbesondere für diejenigen, die hier zuhören und die schon Shopify im Einsatz haben. Vielleicht kennt ihr die Möglichkeiten von Checkout Extensibility noch nicht. Wir setzen selber auch bei OMR Shopify ein, aber ich kannte auch Checkout Extensibility nicht. Es geht dabei darum, eure Checkout-Vorgänge, wie der Name schon sagt, zu personalisieren, zu optimieren. 14 neue APIs kann man da nutzen. Es gibt verschiedenste UI-Komponenten, die man aktivieren kann, die man einsetzen kann, um einfach dort besser zu werden. Und wer also Nutzer oder Nutzerin ist und genauer verstehen möchte, was es mit diesem Checkout Extensibility, mit diesem möglichen Umsatzwachstum, das man daraus generieren kann, auf sich hat, der findet Informationen zum einen unter shopify.de/editionsdigest, also Editionsdigest, ein Wort, shopify.de/editionsdigest. Dort steht ausführlich alles aufgeschrieben, inklusive Umsetzungstipps. Den Link gibt es übrigens auch hier in den Shownotes zum Podcast. Oder ihr trefft die Menschen hinter Shopify bei uns am 7. und 8. Mai auf dem OMR-Festival und sprecht sie dort an, und zwar gerne auf Unternehmens- als auch auf Einzelhandelslösungen. Behaltet im Kopf, unter Checkout Extensibility gibt es ganz viele große neue Möglichkeiten, besser zu werden. Also alle Infos unter shopify.de/editionsdigest in den Shownotes verlinkt oder bei uns am 7. und 8. Mai auf dem Festival. Zurück zum Podcast. Spielt eigentlich so ein bisschen Spam und KI und so mittlerweile eine Rolle, dass da Leute jetzt einfach Musik rein spammen ohne Ende und dass da irgendwie im Zweifel auch euch KI so ein bisschen da nervt?
Ja, wir sehen jetzt keine exponentielle Explosion der Uploads auf der Plattform. Wir haben viele Uploads auf der Plattform. Es sind schon Zehntausende am Tag, die da neu dazukommen an Liedern. Das ist jetzt aber auch nicht, wie gesagt, linear eher exponentiell gewachsen, sondern das wächst einfach so mit der Möglichkeit, auch Musik zu kreieren. Das ist ja schon auch immer einfacher geworden durch Tools, und KI kann natürlich da auch eine Rolle spielen, Kreativität auszuleben. Es gibt ja mittlerweile viele gute Produktionstools, die es einem einfacher machen, auch Musik und Kreativität auszuleben. Das ist der Teil, der dann auch natürlich gewünscht ist, wenn es Leuten quasi ermöglicht, einfacher Musik zu kreieren. So einen richtig ganz großen Spam von so Von so einfach nur generierten random Songs sehen wir nicht. Und wenn, dann würden die jetzt aber auch unter diese 1000-Stream-Grenze fallen und nicht mehr Kuchen wegessen von denen, die eigentlich davon leben wollen. Und die
okay, also das ist keine krasse Zuspitzung auf die großen
aktuell Künstler. Sehen wir das noch nicht, nein.
Also im Live-Bereich ist es ja so, ne? Siehst du, Adele, was die da jetzt an Tickets abräumen kann, versus der normale deutsche, lokale, ja, mittelgroße Act, kriegt kaum einen Club voll. Mhm. Und die macht da so extra gebaute Stadien voll. Das also ist schon irgendwie anders als vorher.
Ja, das sehen wir auch. Und deswegen haben wir auch unsere Investments in Live auch auf der Plattform nochmal erhöht. Das heißt, es gibt immer mehr Tools und immer mehr Möglichkeiten für KünstlerInnen, einfach ihre Tourdaten auf Spotify hochzuladen, beziehungsweise mit den verschiedenen Songkicks und so weiter Tools dann auch einfach automatisiert hochzuladen. Wir haben auch eine Kooperation mit Eventim, wo aus Deutschland alle Konzerte automatisch damit angezeigt werden. Und dann sieht man die, die Konzerte quasi direkt in immer mehr verschiedenen Bereichen auf der App. Also auf der KünstlerInnen-Seite, auf dem Player. Wenn ich den Player hochscroll, dann sehe ich da auch, wenn jemand auf Tour ist. Es gibt so kleine Icons, wo dann steht so gerade auf Tour. Sodass wir eigentlich hoffen, dass wir durch diese ganzen Tools auch mehr live fördern können und auch mittelgroßen KünstlerInnen mehr quasi Möglichkeiten geben können, zu sagen, dass sie auf Tour ist und dadurch auch wieder mehr Hallen vollfüllen können.
Okay. Aber also generell jetzt unabhängig von live, dass da so eine Verschiebung in die Großen stattfindet, das siehst du eigentlich nicht so. Also,
nee.
Also es ist keine, ja, auf den Kopf, auf die ganz großen Stars, die werden nur noch gehört und der restliche Longtail unterproportional.
Nee. Genau. Also man sieht natürlich schon so, Taylor Swift ist schon ein Beispiel von einem Superstar, wo man ja auch sieht, was für immense Auswirkungen die auf sowas wie NFL und so weiter hat. Wo man
Wahl denkt, in wow, USA vielleicht.
Ja. Wahlen im Zweifel, ja, mal schauen, wie es jetzt ausgeht, aber auf jeden Fall so in den Umfragen spürbar dann auch Ergebnisse hat. Das ist schon natürlich verrückt und toll zu sehen. Aber das sind dann auch einzelne Ausnahmen und es ist nicht so, dass die ganze Musikbranche jetzt von Superstars dominiert wird, sondern dadurch, dass es demokratischer ist und wir auch Tools eben an die Hand geben, ist es schon auch so, dass der Mittelbau auch weiter sehr gut existieren kann.
In den letzten Monaten oder ein, zwei Jahren vielleicht nennenswerte oder überraschende neue Künstler, die so entstanden sind. Also ich bin immer noch unter dem Eindruck, ja, es kommen natürlich neue hoch und es gibt eine ganze Reihe von Rappern und es gibt schon was, aber auch da, ich kenne mich mit dem Live-Geschäft so ein bisschen mehr aus, guck mir das an, wenn dann da Westernhagen auf Tour geht, sind die Hallen voll. Dann denkt man sich, okay, das ist jetzt ja seit 30 Jahren so.
Ja.
Also was kommt noch Neues?
Ja, ist natürlich auch eine Budgetfrage, also welche Menschen sich dann so teure Konzerte auch leisten können. Da hat ein Westernhagen das vielleicht einfacher, weil er vielleicht zahlungskräftigere Kunden hat. Aber wir sehen schon, dass es da eine neue Gruppe an Künstlern gibt. Klar ist das auch noch Rap geprägt, also ein Apache, klar, der ist schon sehr erfolgreich, auch live funktioniert das sehr gut, aber auch ein Shi Agu zum Beispiel, der mit Otto ja auch dieses Friesenjungen-Ding hatte, ist auch sehr erfolgreich, hat hier auch Edel Optics Arena eben voll gemacht und kann auch noch weiter wachsen auf jeden Fall. Also ich sehe da schon auch noch irgendwie große Künstler nachkommen, die auch dann teilweise den älteren Künstlern ja auch noch ganz gut helfen, ne? Lindenberg und Shi Agu, glaube ich, jetzt auch mit Grönemeyer was zusammen gemacht, mit Otto. Also da sieht man, dass da auch ja auf jeden Fall Junge auch dann die Älteren wieder noch in die Streaming-Welt mit reinholen und dass da eine ganz gute gegenseitige Befruchtung ist.
Okay, also ich meine, ich kriege so ein bisschen mit, also auf einmal dann, also es entstehen schon auch große neue deutsche Künstlerinnen, Künstler. iLiver habe ich jetzt irgendwie.
iLiver ist groß, ja. Du hast ja auch ein paar hier schon gehabt. Raff.
Ja, gut, ja, der ist ja auch schon eine Weile dabei. Aber
der ist klar, schon eine Weile dabei, das stimmt, ja.
Ist denn für euch jetzt auch in der, wir sprachen ja über den Börsenkurs 60 Milliarden und das Wachstum zuletzt ist, glaube ich, nochmal gewachsen, weil euch die Bank of America, also eine sehr einflussreiche amerikanische Investmentbank, als Kaufempfehlung hat, euch dann nochmal sogar auf die US One List draufgepackt hat, also so eine Empfehlungsliste, und dafür sogar Netflix runtergenommen hat. Also das allein hat, glaube ich, 2% nochmal Aktienkurssprung gebracht. Aber was ist denn die Rolle von diesem sagenumwobenen Digital Markets Act? Davon lese ich jetzt auch immer wieder und das ist ja nun in Effekt sozusagen, also nicht zuletzt auch wegen euch.
Ja, also ob wir jetzt für den Digital Markets Act verantwortlich sind, das würde ich jetzt uns mal nicht zuschreiben. Nee, das ist jetzt sehr hochgegriffen. Wir haben tatsächlich ja uns gerichtlich auseinandergesetzt mit Apple, weil wir es ungerecht fanden, dass wir nicht die Chance haben, eine App hochzuladen, in der wir zumindest mal die Preise für Spotify nennen können oder erklären, wie man eigentlich so Abonnent werden kann. Da haben wir uns natürlich gegen gewehrt und uns auch beschwert und da eine Klage eingereicht und haben jetzt in der letzten Runde da auch das Go bekommen, dass das wirklich nicht rechtens ist. Und Apple wurde da ja zu 1,84 Milliarden oder so Strafzahlung jetzt in der Runde erstmal verdonnert.
Aber nicht an euch?
Nee, nicht an uns. Nein, Quatsch. Nee.
Aber es, ich meine, hilft euch das jetzt schon? Also ich meine, dass die Strafe
zahlt? Nein, das hilft uns natürlich erstmal nicht. Das hilft uns erstmal zu sagen, ja, das ist anscheinend unrechtens und das ist eine marktbeherrschende Stellung, die da im Zweifel ausgenutzt wurde, um es eben, es geht ja nicht nur um uns, es geht ja auch um andere. Epic zum Beispiel ist ja auch sehr, sehr vocal, weil die auch nicht erklären können, wie man jetzt, keine Ahnung, Fortnite-Coins oder so kaufen kann. Es sei denn, man zahlt eben diese doch sehr hohe Steuer oder die Gebühr für die
30%.
30%, genau.
An Apple.
Genau. Und wenn man jetzt guckt, was unsere Grossmarge ist und wenn man davon noch 30% abgeben müsste vom Gesamtkuchen, das wäre ja dann schon gar nicht mehr möglich. Insofern ist es, glaube ich, auch richtig, dass die Europäische Union da jetzt mit dem Digital Markets Act sich das Ganze angeguckt hat und da auch die großen Plattformen an die Kandare nimmt und sagt, ihr müsst da jetzt auch Fairness walten lassen und es müssen auch alternative Möglichkeiten da sein, Preise zu nennen.
Aber in manchen Bereichen sieht man es ja schon. Also ich habe, wenn ich jetzt Google-Suchen mache, zu nach Orten zum Beispiel, da war früher als erstes Google Maps, da konnte ich, also ehrlicherweise als Nutzer recht praktisch, sofort auf Google Maps gehen, fand ich einen super Service oder finde ich nach wie vor einen super Service.
Ja.
Und dann war das irgendwie so, dann konnte ich da gucken, wie ich da jetzt hinkomme oder Öffnungszeit und was immer die da haben. Also das heißt, und jetzt ist es nicht mehr so. Jetzt google ich irgendwie einen Ort und dann ist da nicht mehr sofort Google Maps dabei, sondern ich muss das dann irgendwie aufwendig in Maps suchen. Also für mich als Nutzer erstmal nicht so convenient. Gleichzeitig verstehe ich, wo es herkommt. Und ich glaube, es liegt auch an dieser, an diesen neuen Anforderungen, die da gestellt werden von seitens der EU.
Ja.
Merkt ihr da auch schon, dass da jetzt Sachen sich bei euch niederschlagen?
Ja, aktuell hat sich ja noch nicht so viel verändert. Es ist ja gerade noch ein schwebender Prozess mit der App, die wir eingereicht haben. Müssen wir schauen, wie jetzt Apple darauf reagiert auch und wie da die weitere Beziehung sich entwickelt. Aber wir sind erstmal hoffnungsvoll, weil die rechtliche Grundlage von der EU ja schon mal geschaffen wurde. Und alles andere wird sich daraufhin dann entwickeln. Also sind erstmal positiv gestimmt, dass sich das dann auch verbessern wird und es neue Möglichkeiten geben wird.
Und meinst du, das ist auch schon im Börsenkurs eingepreist, diese ganzen Sachen?
Das kann ich schwer beurteilen. Ich stecke ja nicht in der Haut der Investoren.
Aber du guckst dir schon so ein bisschen den Kurs an und wenn da irgendwelche, weiß ich nicht, Investorenhinweise kommen von so Investmentbanken, dass sie sagen, jetzt Spotify irgendwie besser oder statt Netflix, Beirat oder so, verfolgst du sowas enger?
Nee, tatsächlich wenig. Also das lenkt dann doch immer eher ab und man, also als Laie, als finanziell Laie auf dem Finanzmarkt verstehe ich ja sowieso nicht so genau, wie da die Dynamiken sind. Manchmal kommen wir mit Quartalsergebnissen raus und ich denke, wow, so viel Wachstum, jetzt geht's aber ab. Und dann ist aber irgendwas anderes, das dann vielleicht das schon vorher eingepreist war oder sonst wie was. Ich verstehe dann immer nicht so, wie dann InvestorInnen denken. Und dann wundert es mich. Insofern habe ich aufgegeben, das im Detail zu verstehen. Und freue mich, wenn es nach oben geht und verfolge es sporadisch, würde ich mal sagen.
Wo holt ihr denn die neuen Nutzerinnen und Nutzer eigentlich her? Also Marketing, klassische OMR-Frage.
Ja, Marketing, sehr gut.
Ja, wo kommen die, also ist das alles jetzt Word of Mouth, dass die Leute davon erzählen, sagen, du musst mal zu diesem neuen Spotify gehen?
Hast du ja schon von gehört, dieses neue Spotify. Wir haben ja gerade 12-jähriges Geburtstagsjubiläum in Deutschland gehabt.
Also,
ganz neu sind wir nicht mehr.
Genau. Also
und diese Woche, glaube ich, werden wir auch 18, wenn ich mich nicht ganz täusche. Also als Firma am Markt sind ja woanders schon ein bisschen eher gelauncht als Deutschland. Aber jetzt sind wir erwachsen, jetzt müssen wir auf eigenen Füßen stehen.
Und auch selber die Kunden irgendwie reinholen.
Und selber natürlich auch weiter Kunden reinholen.
Wo
kommen die rein? Also, das eine ist, dass wir natürlich klassisches Marketing machen. Wir arbeiten auch viel mit Influencern zusammen. Wir machen nicht mehr so viel klassisches Performance-Marketing. Das ist auch noch ein Punkt. Der ist aber nicht mehr so stark im Fokus. Wir machen Partner-Marketing auch. Wir haben viele Partnerschaften gelauncht. Früher hatten wir so Netzbetreiberpartnerschaften, wo dann ein Vodafone, T-Mobile oder KPN in Holland zum Beispiel teilweise Spotify verschenkt hat oder promotet hat. Das war auch sehr hilfreich in der initialen Phase. Die Partnerschaften, die wir jetzt vor allem haben, sind eher so Marketingpartnerschaften, wo Firmen mit großer Reichweite, die aber auch ein Interesse haben, ihr Produkt zu emotionalisieren, mit uns zusammenarbeiten. H&M zum Beispiel, Freenow, Just Eat war sehr erfolgreich in Deutschland.
Wie läuft das bei Just Eat? Also was machen die?
Just Eat war so, dass man, wenn man ein Essen bestellt hat, dann hat man sozusagen im After Sales die Möglichkeit bekommen, 3 Monate Spotify umsonst zu testen quasi, als Dankeschön dafür, dass man bei Lieferando oder so bestellt
hat. Und bei H&M und so genauso?
H&M sind ähnliche Modelle, da ist es ins Loyalty-Programm mit eingebaut. Bei Freenow war es entsprechend auch eine Nachricht nach dem Fahren, ja, mit PayPal, Tinder, Microsoft, also diverse Partnerschaften, die auf jeden Fall uns auch helfen im Wachstum. Das ist so auch ein Segment.
Influencer sagst du, ist auch, also klassisch, man gibt einer reichweitenstarken Person irgendwie.
Ja, Influencer nutzen wir eigentlich eher, wenn wir zum Beispiel Events machen oder wenn wir den FC Barcelona als Partnerschaft aktivieren wollen, dass wir dann da mit Influencer hingehen. Wir hatten auch ein Influencer-Haus, also wo wir einfach Influencer eingeladen haben nach Barcelona. Die haben dann da Zeit verbracht, haben mit Musikern abgehangen, haben teilweise selber auch Musik gemacht, waren dann beim FC Barcelona beim Training mit dabei.
Also muss dazu sagen,
die Player gelernt.
Ihr seid Trikotsponsor vom FC Barcelona. Also
genau, jetzt schon seit einiger Zeit.
Das ist ja schon jetzt nichts Kleines. Also ich meine, eines der wahrscheinlich der teuersten Trikots der Welt. Barcelona war ja auch lange Jahre legendär, weil da immer nur UNICEF drauf war und das haben die gar nicht verkauft und jetzt irgendwie doch an euch. Das ist jetzt keine neigungsorientierte Entscheidung gewesen von Daniel Ek, also eurem Gründer, sondern es macht schon alles Sinn.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist natürlich eine globale Brand auch. Man denkt vielleicht sehr europäisch, aber auch in Afrika oder Lateinamerika ist das schon sehr groß. Und wir sehen noch, wie es uns in einzelnen Ländern hilft. Also Lewandowski zum Beispiel als einer der Spieler bei Barcelona hat jetzt gerade auch eine Aktivierung gemacht, wo dann polnische MusikkünstlerInnen nach Barcelona geflogen sind, mit ihm abgehangen haben. Dann hat man da wiederum noch eine Aktivierung. Das verfolgt dann wiederum die polnische Presse sehr stark. Also so über die Spieler hat man da auf jeden Fall noch so Ankerpunkte. Und dann ist natürlich auch eine Out-of-Home-Werbung, weil also ich spiele auch jeden Mittwoch und Sonntag Fußball in der Halle hier in Hamburg und da siehst du mindestens einen immer mit einem Spotify-Trikot von Barcelona rumlaufen. Also im Endeffekt ist es auch natürlich Out-of-Home-Werbung, die sich dann sehr gut verteilt und wo es einmal den offiziellen Markt natürlich auch gibt von den offiziell gekauften Trikots und dann natürlich auch noch einen Markt von imitierten Trikots, die natürlich dann auch nochmal noch mehr Reichweite bieten, aber wo auch der Sponsor natürlich immer mitkopiert wird, klar.
Also kein kleines, also ich schätze, ich habe keine Ahnung von, jetzt genau von dem Deal, aber in der Premier League kostet so eine Brust irgendwie 40, 50 Millionen im Jahr. Und bei Barcelona dürfte es jetzt nicht so viel weniger sein. Also
ja, also ist auf jeden Fall ein Investment, klar.
Aber als Europachef ist dann dein Verantwortungsbereich, weil du sagst irgendwie, das ist in Europa, das ist.
Ja, also die Aktivierung, die wir jetzt in Europa machen, das ist ja auch ein europäischer Fußballclub, ja, genau. Wobei er uns zum Beispiel in Spanien jetzt da gar nicht so sehr hilft, weil es da viel mehr polarisiert. Klar, ne, da ist ja auch ein Real Madrid und andere Vereine so. Ich glaube, der durchschnittliche Spanier ist jetzt nicht per se nur Barcelona-Fan, logischerweise. Ja. Aber in den anderen Märkten hilft es uns schon und genau, da aktivieren wir es dann auch.
Das heißt, da hast du dann auch irgendwie da gesessen und überlegt, machen wir es jetzt oder machen wir es nicht? Oder?
Das lief tatsächlich über unsere globale Marketing- und Partnership-Abteilung. Das war ich involviert, aber nicht federführend.
Es gab ja sogar mal vor ein, zwei Jahren die Gerüchte, dass euer Gründer Arsenal London kaufen wollte. Das hat sich aber auch nicht erhärtet.
Hat sich nicht erhärtet, aber er ist auf jeden Fall Arsenal London Fan.
Ja, ja, also
insofern kann man schon sagen, Barcelona war jetzt keine Fanentscheidung.
Ja, ja, genau.
Kann man also schon mal untermauern.
Ja, ja, ja. Ja. Okay, also Influencer-Marketing verstanden, Partnerships, da kommt viel
her. Genau, also was wir auch geändert haben vor drei Jahren, was uns auf jeden Fall weiter sehr hilft, was immer wieder natürlich auch einerseits nachvollziehbar wirkt, wahrscheinlich auf der anderen Seite auch immer wieder Fokusbedarf ist, dass wir uns wirklich auf die jungen Leute fokussieren im Marketing, obwohl wir die ja eigentlich schon sehr stark penetriert haben. Also die jungen Leute, Gen Z und Teenager und so weiter, die sind ja schon eigentlich sehr, sehr viel auf Spotify. Trotzdem richten wir unser Marketing weiter in die
Warum?
Gruppe. Oh. Weil es aspirational ist. Ich glaube, als 35-Jähriger oder 55-Jähriger möchtest du die Plattform nutzen, wo auch die Popkultur und die neuen Sachen stattfinden. Also so, es wäre, glaube ich, langweilig, wenn man jetzt nur, also wir haben auch schon mal vor 5 Jahren, habe ich auch schon mal Phil Collins Werbung an Bus in London gemacht. Das war dann mal so ein Versuch zu sagen, okay, wenn wir jetzt wachsen wollen in ältere Zielgruppen, ist das vielleicht der richtige Ansatz. Aber nee, wir haben schon gemerkt, dass der richtige Ansatz weiter ist, die Plattform zu sein für Jugendkultur. Und gerade im Musikbereich ist das schon das Aspirational, wo man sagen will, auch als älterer Musikkunde möchte man schon da auch konsumieren und da sein, wo auch die Musikkultur stattfindet.
Wie stark nervt da TikTok? Also ich meine, das ist ja am Ende, würde man auch sagen, die gerade so kulturprägende Plattform für jetzt die junge Generation und die ja auch am Ende Nutzerzeit wegfrisst und die ist, also der Tag ist endlich für alle.
Klar.
Ist TikTok ein Problem?
Also wir haben natürlich in der Nutzerzeit Konkurrenz überall. Es ist ja auch ein Fortnite oder andere Spiele, andere Videoplattformen. Natürlich ist alles, was Engagement bei Menschen erzeugt, immer auch Engagement, was sie dann in der Sekunde oder in der Stunde nicht bei Spotify haben. Insofern, klar, sind alle Plattformen, die großes Engagement haben, immer auch was wir im Auge haben. Gleichzeitig steigt aber unser Engagement und die Listening Hours auf unserer Plattform steigen auch immens. Insofern sind wir, glaube ich, trotzdem auf dem richtigen Weg, auch wenn da viel Konkurrenz ist um die Nutzungszeit.
Aber eure Nutzungszeit wächst noch?
Ja, unsere Nutzungszeit wächst.
Okay. Ja. Okay. Lass mal so ein bisschen durch die Bereiche durchgehen. Also ganz klar, wir müssen über Podcast sprechen, aber einmal ganz kurz vorab, weil wir gerade schon halb drin waren. Live-Events war ja auch mal so bei euch als Mountain- oder als Moonshot-Projekt irgendwie angekündigt.
Ja.
Und ich sehe jetzt immer mehr, ich bekomme jetzt Hinweise in der App, dass wer demnächst also auf Tour ist. Aber ihr werdet jetzt nicht Veranstalter werden oder sowas.
Nee. Hast du schon mal ein Ticket gebucht über Spotify oder hast du ein Konzert entdeckt, wo du gesagt hast, ach Mensch, das hätte ich sonst verpasst?
Also ich habe verstanden, wer auf Tour ist.
Ja.
Und dann, ich habe ehrlich gesagt noch nicht darüber gebucht.
Okay.
Da haben wir ganz gute Zugänge.
Ja.
Insofern
ja, stimmt.
Bin ich jetzt dann noch nicht. Ja, also ja. Hab's ja nicht, aber ich wäre da nicht abgeneigt.
Also, ja. Kann, also ich habe schon tatsächlich ganz oft jetzt Konzerte da entdeckt, wo ich dachte, ach, der ist auch auf Tour oder die ist auch auf Tour. Mensch, toll, habe ich auf jeden Fall sonst verpasst. Das ist schon mal auf jeden Fall, glaube ich, ein großer Benefit, dass man da nichts verpasst. Das
aber wir wollten gut. Nicht jetzt noch näher tiefer rein in den Markt.
Wir werden kein Konzert veranstalten in nächster Zeit. Das
und auch kein Ticketing. So sagen.
Auch eher Ticketing nicht. Wir wollen schon fokussieren. Wir machen jetzt ja schon, wir haben verschiedene Content Verticals, also Musik, Podcast, Audiobooks, E-Learning jetzt als Test. Das ist das, wo wir uns darauf fokussieren. Das sind schon auch verschiedene Geschäftsmodelle, Subscription, Einzelkauf, werbefinanziert. Und das Ticketing-Geschäft selber ist schon auch sehr komplex mit Retouren und dem ganzen Geschäft drumherum. Wir sehen uns eher als Plattform, wo Ticketing-Firmen, Promoter ihre Konzerte auch bewerben können, wo sie sagen können, okay, hier haben wir eine musikaffine Zielgruppe, die möchte garantiert zu Konzerten gehen auch. Und die Chance nutzen wir und sprechen mit denen. Also 602 Millionen aktive Musikkunden sind, glaube ich, für Ticketing und Promoter ein ganz guter Pool, um da rein zu tappen. Und natürlich auch mit den sehr genauen Daten, die wir haben, wo man sagen kann, Erfurt, AC/DC ist nicht richtig ausverkauft, dann können wir jetzt gezielt Leute aus Erfurt und Umgebung auch ansprechen.
Also das die Möglichkeiten erscheinen mir mega. Also manchmal ist es auch noch so, dass ich das sehe und denke, okay, das ist jetzt vom Targeting nicht perfekt, dann wird mir, weiß nicht, jemand vorgeschlagen, wo ich denke, wie kommen sie jetzt auf den oder aber ich meine, wenn man das Umsatzpotenzial sieht, was da so ist, ich hätte jetzt irgendwie in der Best-Case-Version, ich verfolge mit großer Faszination, was da gerade Adele in München macht, also dass sie da 10 Konzerte spielt und geschätzter Umsatz, weiß nicht, 250 Millionen an 10 Abenden, das muss erstmal hinbekommen, da werden ja Ronaldo und Messi gemeinsam blass, was da bewegt wird, was die da am Ende wahrscheinlich verdient. Also es wäre auch so ein Event gewesen, wo Spotify sagt, okay, wir sind da, wir fangen jetzt an, das ist unser erster Live-Event, und dann hätten alle gestaunt und dann wäre der Börsenkurs wahrscheinlich sofort hochgegangen.
Ja, oder auch nicht, weil es ein sehr kompliziertes Business ist, wo man gesagt hat, verzetteln die sich nicht. Mhm. Das kann man sehr schwer einschätzen, wie da die Community reagiert. Aber ja, auf jeden Fall sehr beachtenswert. Man muss natürlich auch schon sagen, das sind auch die Europakonzerte. Ne? Ja. Also Adele ist jetzt nicht groß auf Tour, sondern macht das alles in München. Ja. Insofern ist da sicherlich auch Anreiseverkehr aus dem europäischen In- und Ausland.
Absolut.
Aber ja.
Also die sogenannte Residency kommt jetzt.
Residency, genau. Das neue Las Vegas wird jetzt München.
Ja. Okay, dann lass uns ein bisschen über Podcasts sprechen. Also
gerne.
Für euch das zweitwichtigste Thema nach Musik?
Ja, auf jeden Fall. Also von den Nutzenden aktuell, ja. Wir haben über 100 Millionen Spotify-KundInnen, die auch Podcast hören. Ist für uns schon ein großer Markt, ist ein Wachstumsmarkt, wächst weiter.
Wie viel Prozent wachsen die so, also nutzermäßig?
Das geben wir so direkt nicht raus, aber es ist auf jeden Fall ein guter Prozentsatz, den es weiter wächst. Unterschiedlich auch pro Markt, aber Europa ist auf jeden Fall auch noch gut im Wachsen, ja.
Also das heißt, eigentlich muss ein Podcast, der vernünftig gemacht wird, muss eigentlich wachsen, sonst machen wir was falsch. Also verliert man Marktteile.
Ja, aktuell, also der Gesamtmarkt und die Gesamt-Spotify-NutzerInnen wachsen ja noch. Insofern würde man davon ausgehen, dass wenn man einen Podcast betreibt, der auch gerade mitwächst. Wenn man gerade Stagnation hat, dann gibt es auf jeden Fall vielleicht nochmal Bedarf, da reinzuschauen, woran es liegen könnte.
Okay. Also muss ich mich weiter anstrengen. Und ja, also wir wachsen Gott sei Dank ja noch. Aber
ja,
ich würde jetzt gerne wissen, ob wir mit dem Markt wachsen oder ob wir Marktanteile verlieren, weil halt der Markt stärker wächst, dann jemand anders offensichtlich noch stärker als wir.
Ja.
Also okay, aber du sagst irgendwie, wenn wir so 20% im Jahr wachsen, ist in Ordnung?
Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist schon gut, ja.
Okay.
Also das ist schon auf jeden Fall ein das heißt, ordentliches Faktum.
Die größten deutschen Podcasts, ich sage jetzt mal, der größte bei euch ist Gemischtes Hack?
Ja, Gemischtes Hack ist schon der größte auf der deutschen Plattform, ist ja auch in den Top 5 global, was so Engagement angeht. Also die Listening Hours von Gemischtes Hack sind schon immens auf jeden Fall. Toller Podcast.
Was ist der größte der Welt?
Der größte der Welt ist weiterhin Joe Rogan.
Und dann wird dann noch erst noch in den Top 5?
Caller Daddy ist auf jeden Fall noch in den Top 5. Würde ich jetzt aber lügen müssen, wenn ich jetzt alle 5 fehlerfrei aufzähle, zumal es ja auch hier und da Bewegung gibt.
Ja.
Und die Frage ist ja auch, nimmt man es nach Listeners, nimmt man es nach Listening Hours? Also gibt es verschiedene Metriken, nach denen man gucken kann, wer der größte ist.
Ja.
Nach Listening Hours ist Gemischtes Hack auf jeden Fall ganz oben dabei.
Wow. Und was machen die aus deiner Sicht richtig?
Also erstmal habe ich das Gefühl, dass die Chemie zwischen den beiden besser ist denn je. Also unglaublich gute Dynamik zwischen den beiden, unglaublich schlagfertig. Natürlich auch die komödischen Elemente. Vielleicht tut es auch gerade gut, dass Felix Lobrecht gerade nicht auf Comedy-Tour ist, sondern wirklich gerade sehr kreativ ist, Open Mics macht und gerade neues Material sammelt. Das sind, glaube ich, Phasen, in denen auch ein Podcast immer noch sehr stark ist und sehr, sehr viele komödiantische Elemente reinbringt. Und ja, Tommy ist auch einfach auf jeden Fall eine Bank und die beiden ergänzen sich sehr gut.
Wenn wir bei OMR mal eines Tages groß und erwachsen sind, dann sind wir vielleicht so ähnlich oder hoffentlich so ähnlich wie das Handelsblatt. Die machen nämlich wirklich, wie ich finde, einen sehr guten Job, schon seit vielen, vielen Jahrzehnten, muss man sagen, und haben Insights, Recherchen, Updates von Startups bis hin zu DAX-Konzernen und Familienunternehmen. Alles im Handelsblatt, wahrscheinlich die erfolgreichste deutsche Medienmarke rund um Wirtschaft in ihrer ganzen Breite. Und in diesem Zusammenhang Hinweis auf das Handelsblatt Digital-Abo. 4 Wochen für nur einen einzigen Euro. Ich habe mir das angeschaut, einen Artikel gelesen über Geldanlage. Mich hat interessiert, was Sie empfehlen, wie man 100.000 Euro anlegen solle, wenn man sie hat. Das war insofern interessant zu lesen, weil Experten eingeschätzt haben, wie hoch der Aktienanteil sein soll, den man damit kauft oder welche Zinsen man erwarten kann. Also vieles drin, wenn man so Geld anlegen möchte. Aber beim Handelsblatt geht es ja nicht nur um Geldanlage. Es geht um exklusive Informationen aus der Finanzbranche über die Börsen der Welt, aber halt auch zum persönlichen Vermögensaufbau. Deswegen nochmal, wer jetzt dort Neukunde ist, ihr könnt bis Mitte Juni für 1 Euro 4 Wochen Probe lesen. Alle Infos handelsblatt.com/invest. Zurück zum Podcast. Wenn man also spekuliert, dann würde man sagen, dass da hat dann eine Folge schon in Summe deutlich über 1 Million Hörerinnen und Hörer.
Ja, würde ich jetzt auf jeden Fall nicht konkret kommentieren, aber auch nicht absprechen.
Okay. Und danach kommt dann Rezo?
Hobbylos ist auf jeden Fall stark dabei. Die ganzen True Crime Podcasts, Mordlos, Zeitverbrechen sind stark, Fest und Flauschig weiterhin zu erwähnen.
Ist eigentlich das True Crime ein deutsches Thema oder ist das
international?
Also Krimi ja. Ist so.
Krimi ist auf jeden Fall sehr engaging, hält gut bei der Stange, ist natürlich spannend. Man will ja am Ende auch wissen, wie es ausgeht. Insofern die Durchhörraten sehr hoch. Weiterhin sehr weibliches Thema, 80-90% weibliche HörerInnen und sehr stark, ja.
Aber trotzdem habt ihr euren Ansatz ein bisschen verändert und ihr hattet ja früher sehr viel selber produziert, auch Leute exklusiv mit auch Geld unter Vertrag genommen für euch. Das fahrt ihr zurück.
Ja, genau. Wir haben einen Weg hinter uns, wo wir erstmal, du musst ja auch sehen, wir sind ja mit nichts gestartet am Anfang. Wir haben das Podcast-Business ja neu angegangen quasi. Deutschland war einer der ersten Märkte, die wir damit ganz gut bearbeitet haben. Fest und Flauschig, einer der ersten oder der erste Exklusivdeal. Und dann haben wir das Ganze ja sehr hochskaliert, haben Studios gekauft, haben Inhalte gelauncht und haben den Podcast-Markt erstmal quasi erobert und dadurch auch, die Hypothese war auch Nutzerwachstum damit alleine zu treiben. Das heißt, das war sozusagen der erste Angang und der hat insofern ja auch sehr gut funktioniert, dass wir jetzt eigentlich in fast allen europäischen und nordamerikanischen Märkten auch Marktführer sind im Podcast-Bereich, was Engagement und Listeners angeht. Insofern war das ein guter Weg auf jeden Fall, diesen Bereich nachhaltig und stark zu besetzen. Und was wir jetzt sehen, ist, dass wir uns eigentlich wegentwickeln von der Publisher-Rolle, wo wir Anbieter sind von exklusiven Inhalten, die wir selber auch produzieren und mehr dahin gehen, dass wir eine Plattform sind. Das heißt, wir sind offen für alle. Wir haben auch immer mehr Podcasts, die ursprünglich mal exklusiv waren oder Original-Podcasts, die wir jetzt auch öffnen über alle Plattformen. Und unser Game ist da jetzt eigentlich eher, dass wir uns auf die Vermarktung von Podcasts fokussieren und natürlich weiter das Audience-Management, dass die Creator wachsen können. Unter anderem, weil wir auch gesehen haben, dass Exklusivitäten für Creator auch gar nicht so reizvoll sind, weil im Endeffekt wollen die ja auch Reichweite, die maximale Reichweite, die es gibt. Und warum dann einschränken auf Spotify? Und wir vergrößern dadurch dann noch unser Inventar und können dementsprechend auch mehr Advertising-Erlöse erzielen.
Aber früher hätte man gedacht, also die Logik war ja früher auch schon logisch, zu sagen, okay, die müssen exklusiv bei uns sein, weil dann wollen das Leute hören und reden oder andere reden davon und dann müssen die bei uns in die App und dann gewöhnen sie sich daran, die App aufzumachen und dann kann ich die irgendwie in den Funnel reinziehen, zum zahlenden Nutzer entwickeln. Davon verabschieden wir uns hier.
Naja, also erstens haben wir ja jetzt über 100 Millionen, die schon diese Reichweite haben und diese Rituale haben, entsprechend bei uns Podcasts zu hören. Und zum anderen wächst das ja auch entsprechend weiter mit. Wir haben ja auch noch einen Pool, wenn man jetzt sagt 100 Millionen grob, die wachsend die Podcasts hören und 602 Millionen insgesamt auf der Plattform. Also da haben wir auch noch einen guten Wachstumspool, der durchaus auch Podcasts noch entdecken kann. Das heißt, da können wir auch intern sozusagen auch noch weitere Nutzer generieren. Insofern.
Wie fahrt die Investments zurück? Also ich meine, die Kosten, die hatte mit Podcasts in dem Sinne
sind jetzt auch der Bereich wandelt sich natürlich in Richtung Profitabilität. Das heißt, wir haben jetzt viel mehr faire Modelle, die auch moderne Deals sind, wo man Revenues auch teilt, wo auch Creator durchaus mehr verdienen können als vorher, weil wir dann wirklich auch die Umsätze teilen.
Aber früher war man Promi oder Super-Promi und dann durfte man darauf hoffen, jetzt irgendwann ruft Spotify an und dann ist man, wenn man Barack Obama ist oder wenn man Prince Harry ist oder keine Ahnung, aber auch in Deutschland, wenn man, weiß nicht, Stuttgart Barre ist oder das waren ja so viele in allen Nischen, die dann von euch beglückt wurden.
Ja.
Und das ist jetzt schon sehr stark zurückgefahren.
Naja, die werden immer noch beglückt, dadurch, dass sie Podcasts bei uns machen können und die Reichweite haben und dann entsprechend vermarkten können.
Aber kein
können.
Geld mehr bekommen.
Ja klar, die Vermarktungserlöse.
Okay, aber früher war das ja wirklich so, ihr habt denen einfach ein Honorar garantiert und dann mussten die was abliefern, dann war es fertig.
Ja, genau. Aber das hat ja alles Vor- und Nachteile. Also wenn der Markt stark wächst und wir sehen da noch wirklich ein Multimilliarden-Potenzial für den Werbemarkt im Podcast, wenn der Markt stark wächst, können Creator auch entsprechend mitwachsen und partizipieren dann auch an der
Erlösung. Aber sind das am Ende doch andere geworden. Also ich meine, ich dachte damals auch, krass, jetzt macht Barack Obama einen Podcast mit Bruce Springsteen. Also gab's ja wirklich. Hat dann aber nur 10 Folgen gehalten, aber weg, ne?
Hm. Naja, also wir lernen natürlich auch, oder haben durch diese Deals gelernt, was funktioniert nicht so gut. Das hilft uns jetzt natürlich auch weiterhin zu gucken, wie funktioniert. Wir können weiter auch Creator, die auf unserer Plattform sind, beraten. Wir können sie entwickeln. Wir können ihnen Tools an die Hand geben. Vermarktungstools, Audience Development Tools, Insights. Es gibt ja Spotify für Podcaster, wo sie entsprechend alle Nutzungsdaten und Demografien und so weiter nachschauen können. Also ich glaube, wir sind jetzt eher ein Partner geworden von Creatern, als einfach nur ein Finanzier und sagen, hier, gib mir mal die Rechte, mach einen Podcast und dann geh bitte weg, sondern es ist eher jetzt eine Partnerschaft geworden.
Wie viele Podcast-Millionäre im Sinne von Einkommensmillionäre gibt es in Deutschland im Jahr, was schätzt du?
Das ist schwer zu schätzen, weil wir ja auch nicht alle Podcasts vermarkten. Es gibt ja da viele große Vermarktungsfirmen, die auch Podcasts vermarkten. Und,
das ist Podstars auch ganz gut so.
Podstars ist, glaube ich, ein ganz großer Player in dem Bereich. Schwer zu schätzen. Würde ich mir nicht zutrauen, jetzt
aber
da eine Zahl auf den Tisch
zu
legen.
Von unter 100.
Ja, wenn es nicht sogar mittlerweile mehr ist, ich weiß es nicht.
Meinst du wirklich?
Naja, die Frage ist ja auch, also ein Teil, den wir nicht außer Acht lassen dürfen, der, glaube ich, auch noch stark wachsen ist, wo es viel Potenzial gibt, ist das Live-Geschäft. Also es gibt ja einmal natürlich die Kernvermarktung der Podcasts auf den Plattformen. Dann sehe ich aber auch, dass ich mehr Live-Geschäft entwickeln kann und da auch noch viel Potenzial ist, wenn Podcaster in sich trauen, sich auf eine Bühne zu setzen und einfach den Podcast live zu machen, was teilweise, wie ich gehört habe von Gesprächen, auch nicht immer einfach ist, weil man denkt, ich muss doch mehr bieten, wenn ich in so einer großen Arena sitze, als nur ein Podcast, in Anführungszeichen. Aber das finden die Leute schon spannend. Da sehe ich noch viel Potenzial. Merchandise macht viel aus. Der Merchandiser von Gemischtes Hack hat mir erzählt, dass die 5 schnelle Fragen an Kartenspiele mittlerweile das zweitmeist gekaufte Kartenspiel in Deutschland sind. Also so, da sieht man auch, was für ein Potenzial auch Merchandise noch haben kann für Podcaster.
Also das ist schon krass zu sehen. Wir haben jetzt ja, ich glaube, Weird Crimes war so ein Beispiel.
Ja,
und
die waren jetzt gerade in der Uber-Arena und machen hier auch Barclaycard in Hamburg voll.
Also wir reden dann von über 10.000 Menschen.
Ja, die locker da über 10.000,
und
ja.
Und Tokyo Hotel hat, glaube ich, auch sowas schon mal gezeigt hier.
Tokyo Hotel waren wir in der Elbphilharmonie, genau. Die haben jetzt auch noch eine Tour angekündigt. Also wer sich traut, der
aber gibt es wirklich so viele Podcasts, die so große Hallen voll kriegen? Wäre ich nicht so sicher.
Ja, also ich glaube, das ist auf jeden Fall die Conversion der HörerInnen zu Live-ZuschauerInnen auf jeden Fall mehr Potenzial hat noch als im Musikbereich. Man hat eine höhere Loyalität, man hört sie regelmäßig, man entwickelt fast so eine Art Freundschaft zu dem Podcast, den man gerne hört. Und den möchte man dann auch gerne live sehen. Ich glaube, dass da eine höhere Loyalität und Affinität ist, das auch dann zu zeigen, zu gucken, auch wer hört sonst noch den Podcast. Ja, das weiß man auch nicht so genau. Was ist das für eine Community? Es wird ja auch viel mit Community-Namen gearbeitet. Ne? Die Kaulquappen bei Kaulitz Hills und so. Also jeder hat da so seine die Hackies und so. Also es ist ja schon so auch so eine Community-Gefühl da und das treibt Leute auch in live auf jeden Fall rein. Da sehe ich Potenzial.
Okay. Okay. Was ist eigentlich mit Joe Rogan? Also der ist jetzt der größte der Welt, ist auch irgendwie bei euch nach wie vor Partner. Gab es also riesige Summen, ne, die da so zirkuliert sind, 100 Millionen im Jahr.
Die wir nie bestätigt haben nebenbei, also sind ja Spekulationen natürlich.
Genau, aber trotzdem, also sagen wir mal 100 Millionen im Jahr, selbst wenn es weniger ist, ist schon massiv. Hm. Und dann gab es auch viel Kontroverse, also es hat sich da irgendwie alle möglichen Aussagen geleistet in der Corona-Zeit und so, wo ihr eigentlich als sehr progressive Firma, sag ich mal, auch das so geduldet habt. Mhm. Warum ist der so wichtig?
Joe Rogan ist ja, wie gesagt, der größte Podcaster der Welt und zieht ein sehr großes Publikum an. Wir haben ihn jetzt geöffnet über alle Plattformen. Das heißt, er ist nicht mehr nur auf Spotify hörbar, sondern auf allen Plattformen und haben da jetzt auch einen dieser moderneren Deals mit ihm, wo wir die Vermarktung exklusiv machen. Und das ist auf jeden Fall weiter sehr einträglich. Und die Kontroversen sind jetzt auch schon ein paar Jahre her. Seitdem ist das, glaube ich, schon auch nochmal sensibler, was da das Gästemanagement und so angeht. Und er ist weiterhin sehr beliebt, vor allem bei dem amerikanischen Publikum, aber er ist auch groß international. Also wenn ich in viele meiner Märkte gucke, dann ist der da auf jeden Fall auch in den Top 10, Top 20 oft mit drin, je nach Gast natürlich.
Und was ist dessen Magic Sauce, was glaubst du?
Also mein persönliches Gefühl ist, dass es einfach dieses naive Interesse und Neugier an Sachen ist, die ihn dazu bringt, Fragen zu fragen, die aus GästInnen sehr viel spannendes Zeug rauslocken.
Also es ist aber kein Marketing- oder Distributionsgeheimnis, dass der früh da war oder dass der irgendwie jetzt natürlich die guten Gäste bekommt, ist auch kein Geheimnis, das ist schon so. Aber
ist so ein Flywheel natürlich, also wenn man langfristig Publikum aufbaut und entsprechend weiter wächst, dann gibt es auch weiter Word of Mouth, dann gibt es natürlich auch Gäste, die kommen, die dann auch, es gibt so sehr ikonische Bilder von dem Podcast, die dann entsprechend auch zirkulieren, teilweise schon fast memehaft. Also da gibt es schon dann eben auch so ein Flywheel.
Elon Musk bei ihm da.
Ich wollte es nicht sagen, ja. Aber ja, natürlich. Und genau, das ist schon dann auch ein Flywheel, wo es dann immer weiter steigt und weiter immer wächst. Das ist erstaunlich, weil man denkt, das ist doch irgendwann auch mal Schluss. Aber
ist Lex Friedman meine, eigentlich auch so ein großer Podcast?
Ist auch ein sehr großer Podcast,
Wie kann das sein? Ich verstehe es nicht. Also ich meine, das ist ja sehr nerdy. Der Typ ist jetzt nach meiner Wahrnehmung jetzt erstmal kein Sympath. Klar, er kriegt gute Gäste. Aber
ja, ich glaube, die Gäste und die Qualität und die Tiefe, in der da interviewt wird, aber habe ich jetzt auch keine psychologischen Studien drüber, warum der gerade gut funktioniert. Vielleicht ist es genau das, dass er sehr neutral ist und sehr, also, ich weiß es nicht.
Wenn dein Leben davon abhängt, irgendwie einen erfolgreichen Podcast zu backen, würdest du wahrscheinlich einen Crime-Podcast machen, oder?
Ja, der ist natürlich auch schon ganz gut besetzt, so der Crime-Bereich. Insofern würde ich wahrscheinlich dann doch eher auf Nummer sicher gehen und irgendwas mit Prominenten, die Reichweite haben und die gerade extrem interessant sind, wo man gerne mehr wissen möchte, ein Klopp oder so.
Also Stefan Raab.
Stefan Raab natürlich. So, warum macht er diesen Boxkampf, verdammt.
Also eigentlich müsste er einen Podcast machen. Das wäre ein Comeback.
Das wäre ein Comeback,
ohne sich zu zeigen,
absolut, mit der Stimme. Ohne sich zu zeigen, ist auch schlagfertig. Ich glaube, er wäre ein sehr guter Podcast. Ich glaube, ich habe in der letzten oder vorletzten OMR-Folge ja auch schon mal gesagt, dass ich den gerne hätte, wenn er bereit wäre, einen Podcast zu machen.
Ich finde es ja fast schade, wenn er zurückkommt ins klassische Fernsehen, so wie das früher war, weil dann ist da seine ganze Abschiedsmythos, wäre dann hinüber. Aber so als Podcaster ein Comeback wäre natürlich was anderes.
Ja, das wäre nochmal ein anderes Level. Und auch nochmal was er nicht gemacht hat. Also er beweist sich eigentlich auch gerne.
Okay, also Podcast-Business auch werbemäßig wächst weiter. Ist trotzdem auch Druck auf die TKPs oder?
Nö, geht. Also es gibt ja verschiedene Arten, wie man da verkauft. Es gibt kleine Host-Reads, es gibt irgendwie das Audience-Buying und so weiter. Aber alles sind sehr gute Premium-Umfelder. Also wir erreichen eben mit der Podcast-Werbung auch ganz viele bezahlende Kunden, die man mit der klassischen Musikwerbung halt eben nicht erreicht. So, das ist auf jeden Fall sehr reizvoll. Man hat mittlerweile 837 Studien, dass das alles sehr gut wirkt und dass das dadurch, dass man es hört und dass es so nah bei einem ist, irgendwie auch alles gut funktioniert in der Werbewirksamkeit. Deswegen sehe ich da jetzt die TKPs nicht unter Druck, sondern eher noch mehr Demand aus Radio und so weiter, der jetzt auch auf Podcast kommt und wo mehr Marken reingehen und sagen, wir haben auch Interesse, da einzusteigen.
Also ich mache mir manchmal mal Gedanken, ob wir unsere Host-Reads hier im Podcast gut machen und ob das irgendwie jetzt, dass wir so oft über Sales-Viewer sprechen und so, ist ja auch nun kein Geheimnis, dass ein starker Partner von uns ist.
Wie funktioniert das? Erzähl mal, wie funktioniert das?
Genau, die Kollegen freuen sich. Also kann ich dir mal in Ruhe erklären? Oder ich mache dir mal ein Intro zum Benny, der wird das erklären.
Sehr gut.
Könnt ihr gebrauchen wahrscheinlich. Also hilft auch euch noch. Jedenfalls, wenn ich dann bei Joe Rogan höre, der macht ja die ersten 2-3 Minuten, liest er ja eine Sache so nach der nächsten, sagt er halt auf oder erzählt davon dann auch mal mit einer gewissen Leidenschaft, aber mal auch so ein bisschen einfach weg, was er alles so an Nahrungsergänzungsmittel nimmt und so. Dann denkt man sich, ey, das kann es doch nicht sein. Aber jetzt macht ihr da so einen großen Vermarktungsdeal, sagst du gerade, und der sehr lukrativ ist. Also das heißt, da viele, viele Leute wollen bei dem werben. Mhm. Und das ist ja dann wirklich dieser Monolog, den er da am Anfang hält, den man ja auch einfach locker skippen könnte rein theoretisch und sagt, okay, komm, ich weiß eh, die ersten 4 Minuten sind nur Werbung. Aber es klappt trotzdem.
Es klappt und es ist so ein Primetime-Moment natürlich auch, dadurch, dass so viele schon zuschauen, wenn man wirklich große Reichweite und wirklich ein Produkt hat, was man wirklich breaken will, dann ist das schon auch auf jeden Fall eine Audience, die schon so groß ist, dass das so ein Primetime-Moment auch generiert.
Gibt es eigentlich in den letzten Jahren Podcasts, die weggebrochen sind, die mal da waren, die mal groß waren, die dann wieder verschwunden sind? Das sind mir nicht so viele geläufig.
Nee, also eigentlich hält sich das alles relativ stabil, fällt es spontan so ein Herrengedeck ein oder so, die mal da waren und dann, wer war denn noch da, der jetzt irgendwie weggebrochen ist. Also eigentlich ist es schon ein relativ stabiles Geschäft.
Also es ist aber auch nicht so einfach, neu reinzukommen. Was war denn der letzte große neue Podcast, der sozusagen jetzt wirklich in die, sagen wir mal, 100.000, 200.000, 300.000 Hörerriege eingebrochen ist?
Also Tommy Schmidt von Gemischten Hack hat ja nochmal Copper TS gemacht. Der ist auf jeden Fall Fußball-Podcast. Es war ja auch merkwürdig, wir hatten keinen Fußball-Podcast in Deutschland, der erfolgreich war, obwohl Deutschland
Fußball
ja,
ein
totales Fußball...
Fußball-MML.
Ja, Fußball-MML ist schon groß. Ja, es gibt schon Podcasts, es sind doch alle super Podcasts gewesen. Ich will die gar nicht Abfrage stellen. Trotzdem war Football Bromance, der NFL-Podcast, oft größer als all diese so Fußball-Fußball-Podcasts. Insofern war das schon ein bisschen merkwürdig. Das ist auf jeden Fall eine Lücke, die gut gefüllt ist.
Mittlerweile gibt es einige, ne? Da gibt es hier Zeigler und Köster und DAZN meets Kicker meets DAZN, glaube ich, heißt es, ne? Es ist jetzt schon einiges.
Ja, mal schauen. Vielleicht gibt es jetzt ja zur EM nochmal einen Boost auch von Fußball-Podcast.
Ja, absolut.
Ja, Begeisterung ist ja anscheinend wieder da.
Und habt ihr dann Tommy Schmidt motiviert und dann macht er mal und versucht er mal?
Nee, da haben wir nichts mit zu tun. Das war auf seine Kappe.
Okay. Ja. Okay, aber ansonsten, das ist jetzt auch schon, ich glaube, vor der letzten Saison, oder vor der jetzt, also noch in der letzten Saison.
Also ja, in der letzten Saison, also auch schon jetzt
ein Jahr her. Also so viele neue kommen da noch nicht mehr rein.
Ja, also zumindest nicht neue, die jetzt sofort dann in die Top 20 reinschießen. Das ist tatsächlich schwieriger, aber Podcast ist ja auch was man eher längerfristig aufbaut. Also es ist jetzt ja auch selten, auch Fest und Flauschig oder so ist jetzt ja nicht von null auf Milliarden gegangen, sondern es ist ja schon so, dass Podcast schon auch wächst. Also du hast deine treuen HörerInnen, die gewöhnen sich dran, die hören es immer weiter, du kommst immer neue dazu und dann ist das so ein Treppeneffekt. Das sehen wir eigentlich in allen Daten, dass das so treppig ist eher und nicht so exponentiell. Insofern ist es eigentlich auch kein Wunder, dass das jetzt nicht so einfach ist. Aber es gibt natürlich schon die großen Influencer, die großen, also Hobbylos zum Beispiel ist schon relativ schnell gewachsen, weil einfach die beiden, Ju und Rezo, eine riesen Reichweite auf YouTube haben und da natürlich was mitgebracht haben.
Wie hast du die ganze Thematik Hoss und Hopf verfolgt? Also auch ein relativ neuer Podcast. Ich höre ihn nicht regelmäßig, ich habe ihn nur mal aus Interesse gehört. Ich glaube, das, was man dazu sagt, ist rechtskonservativ.
Ja.
Bei TikTok, glaube ich, sogar in Teilen gesperrt gewesen. Gab es irgendwie ziemlich viel auch Aufmerksamkeit für. War auch in den Charts schon relativ weit oben vor ein paar Wochen. Wie guckst du drauf?
Naja, also generell haben wir eine Hate-Content-Guideline. Das heißt, wir haben genaue Regeln, welche Inhalte bei uns auf der Plattform sein dürfen und welche nicht. Kann man auch einfach abrufen online, kann jeder sich angucken. Wenn man zum Beispiel aufruft zu Hass gegen Minderheiten oder gegen Gewalt und so. Also gibt es ziemlich genau dekliniert,
was die also nicht machen, ne?
Also das machen die halt nicht. Insofern muss man wahrscheinlich dann eine gewisse Meinungsvielfalt auf so einer Podcast-Plattform auch aushalten, solange es eben nicht in diesen verbotenen Bereich reingeht.
Aber habt ihr schon mal da wirklich gesessen und mal durchgehört und geguckt?
Wir haben ein Trust and Safety-Team, was eigentlich fast alles durchguckt, was irgendwie in irgendeiner Form.
Also auch deutschsprachige Menschen.
Kann auch jeder melden, by the way. Also jeder, der irgendwo was sieht bei uns auf der Plattform und sagt, oh, das ist mir aber jetzt ungeheuerlich, dann gibt es einen kleinen Knopf und dann sind da schlaue Menschen, die dann in verschiedenen Ländern sitzen und das anhören und bewerten und eben matchen mit dieser Hate-Content-Policy und dann entscheiden.
Also das heißt, da waren die jetzt nicht relevant, konnte man tolerieren.
Genau.
Gleichzeitig ist das jetzt wünschenswert für euch?
Also wie gesagt, Meinungsvielfalt muss jeder selber bewerten, finde ich prinzipiell jetzt auch in der demokratischen Gesellschaft erstmal was man tolerieren muss. Finde ich den Podcast selber toll oder kann mich selber damit identifizieren? Sicherlich nicht. Also insofern musst du unterscheiden, fragst du meine persönliche Meinung oder ist das eher so ein Plattformthema? Als Plattform müssen wir halt eben solche Inhalte oder verschiedene Inhalte dann auch, wenn sie nicht über ein gewisses Level gehen, auch akzeptieren.
Ist ja generell so, dass man, wenn man jetzt fragt, was sind die letzten sozusagen Themengebiete, in denen Podcasts neu entstanden sind, dann ist das eher so ein Bereich, witzigerweise. Ne? Also ich meine, da gibt es glaube ich noch ein paar, die sind kleiner als die, aber auch so in diese Richtung gehen, häufig so aus dem Krypto-Umfeld oder aus dem Finanzanlage-Umfeld kommt, so wie die ja auch, glaube ich.
Ohne Aktien wird schwer.
Nein. Das kann ich dir sicher sagen, das ist politisch vollkommen neutral.
Ah, gut, sehr gut.
Aber es ist schon so überraschend das ist, wenn man sich fragt, irgendwann gab es die Virologen-Podcast und dann gab es ganz früher die Crime-Podcast, dann gab es ja auch wie vor ein paar Monaten den Fußball-Podcast, kam dann en masse, mit Tommy allen voran. Also jetzt kommt das gerade so ein bisschen. Ne?
Ja, aber wir sehen das nicht relevant jetzt in den Abrufzahlen. Also klar, gibt es verschiedene Podcast-Ansätze und irgendwie verschiedene Strömungen, aber ich kann da jetzt nicht sehen, dass irgendwie dann besonders riesiges Interesse da ist jetzt an den Themen.
Okay. Ja. Insofern gerade, sagen wir mal, Spotify als Meinung interessant, weil ich euch auch als Firma wahrnehme, die, man könnte sagen, progressiv oder vielleicht sogar Vogue unterwegs ist. Was würdest du präferieren?
Inwiefern präferieren?
Als Begrifflichkeit?
Beides entscheide du. Also Vogue ist so komisch belegt irgendwie in der Gesellschaft.
Aber ist, ihr seid schon bemüht da sozusagen sehr?
Ja, wir haben schon irgendwie ein Bestreben nach Vielfalt in jeglicher Form und irgendwie prinzipiell eine demokratische und irgendwie offene Grundhaltung, würde ich jetzt mal sagen.
Ihr seid ja hoffentlich alle am 7. und 8. Mai beim OMR-Festival in Hamburg mit dabei. Das freut dann nicht nur mich, sondern auch die Kolleginnen und Kollegen von Audi. Denn unser Partner Audi bietet dort die Möglichkeit, Audi und vor allen Dingen Elektromobilität zu erleben oder zu erfahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr könnt dort den Audi Q6 e-tron, der Mitte März erst seine Weltpremiere gefeiert hat, dort kennenlernen. Ihr könnt Probefahrten machen, verschiedensten vollelektrischen Modellen wie dem Audi Q4 e-tron, all die Fahrzeuge sind vor Ort. Um das zu machen, benötigt ihr noch nicht mal, ganz leise, ein Ticket fürs Festival. Ihr könnt einfach unter audi.de/omr schon vorab eine Probefahrt reservieren. Oder wenn ihr ein Ticket habt, dann könnt ihr zum Audi-Stand kommen in die Halle A4 und dort eine Probefahrt ausmachen. Jedenfalls kombiniert gerne eure Reise zum Festival nach Hamburg mit dem Erleben von Vorsprung durch Technik. Zurück zum Podcast. Und während viele große Tech-Plattformen sagen, selbst diese alte Regel von Remote Everywhere und jeder kann überall arbeiten und so, wir sind da ganz entspannt, das rollen jetzt ja viele zurück. Also ja. Ich glaube, bei Amazon, bei Google, überall gibt es mittlerweile wieder so Anwesenheitsrichtlinien, nicht jetzt 5 Tage, aber schon mehr.
Ja.
Bei euch ist nach wie vor alles entspannt.
Ja, wir haben unser Work-from-Anywhere-Programm ein bisschen angepasst, so heißt das bei uns. Das heißt, man kann sich aussuchen, ob man eher Home-Mix wählen möchte. Also dann kriegt man alles für zu Hause geliefert und kann dann zu Hause arbeiten, hat dann aber keinen Anspruch mehr auf einen Platz im Büro quasi. Oder man nimmt Office-Mix, dann ist man halt im Büro. Und da haben wir so ein paar Anpassungen, ein paar Learnings jetzt gehabt nach den ersten Jahren. Wir haben es ja schon vor 3 Jahren oder so entsprechend umgesetzt. Zum Beispiel haben wir gesagt, dass Leute, die frisch bei uns anfangen oder die Juniors sind, dass die erstmal in den Office-Mix gehen sollen, damit sie so ein bisschen die Company-Culture kennenlernen und damit sie mehr, auch in Onboarding zum Beispiel, komplett wirklich im Büro durchziehen, dass man da wirklich auch geonboardet wird. Teilweise auch ein bisschen einsam, wenn man im Home-Mix alleine sitzt und versucht, die Welt von Spotify zu verstehen. Aber das ist ein Punkt, den wir gemacht haben. Und wenn irgendwie möglich, versuchen wir jetzt schon, Teams in möglichst gleichen Zeitzonen zu hiren. Das ist auch nochmal ein Punkt gewesen, weil gerade bei so Distributed-Teams über verschiedene Kontinente hinweg ist dann schon eine Herausforderung. Eine andere Sache, die wir jetzt gerade noch eingeführt haben, ist die sogenannte Core Week. Das heißt, jedes Team, was zusammenarbeitet, egal wie sie über die Welt distribuiert sind, kann eine Woche zusammen im Büro arbeiten, können alle anreisen in eine Location, die wir haben, haben dann da auch 2 Tage so richtig Programm, was so ein bisschen vorgegeben ist. Und die anderen 3 Tage wird aber auch einfach zusammen gearbeitet, lunchen gegangen, so, was man so normal unter Büroleben also kennt.
Eine Woche im Jahr.
Eine Woche gibt es Büroleben aller 90er Jahre und ansonsten die Freiheit selber zu entscheiden, wie man es gerne hätte.
Wow, das ist ja schon also im Vergleich zu vielen anderen nach wie vor sehr, sehr extrem offen und flexibel.
Ja, wobei ich schon sagen muss, dass die Büros jetzt auch wieder mehr genutzt werden. Also sehe ich jetzt schon, dass es nicht so ist, dass das heißt, dass automatisch dann alle von zu Hause arbeiten, nur weil es möglich ist, sondern es gibt schon sehr unterschiedliche Präferenzen. Und
wo ist euer Hauptquartier? Natürlich in Schweden. Weltweit ist es in Schweden, aber ja. In Deutschland ist Berlin wahrscheinlich?
Deutschland ist Berlin, wir haben noch Büros in Hamburg, Frankfurt, Düsseldorf und München, aber Berlin ist schon das Größte.
Und wie viele Menschen arbeiten aktuell bei Spotify?
Das weiß ich gar nicht, ob wir das jetzt so im Konkreten, in der genauen Zahl announcen. Musst du mal bei LinkedIn einfach die Suche geben. grob eine Zahl.
Aber ich meine, immerhin sind da jetzt zuletzt über 1000 gegangen, was ja auch für euch wahrscheinlich nicht so einfach war oder neu war.
Genau, das ist neu und das ist auf jeden Fall nichts, was man anstrebt und was natürlich mit dieser gesamten Profitabilitätsthematik auch zu tun hat, das entsprechend anzupassen. Es hat was mit Fokus zu tun, es hat was mit Effizienz zu tun, dass man teilweise gleiche Teams auf verschiedenen Themen hatte und da entsprechend gegengesteuert hat. Das ist auf jeden Fall ein Faktor, der jetzt auch mit reingehauen hat, ja.
Und dann hast du auch da gesessen und geguckt, wo passt nicht mehr so richtig oder wo können wir jetzt irgendwie sparen und so?
Genau, also wo sind Synergien, wo sind effizientende Anpassungen möglich? Ja.
Okay. Aber ist jetzt abgeschlossen erstmal?
Ja.
Und dann macht man das auch so, dass man bewusst erstmal ein paar mehr nimmt, um nicht nachher nochmal ein paar Wochen später wieder eine Entlassungswelle zu machen. Also, da habe ich gelernt, ist die Strategie, die man dann verfolgen sollte, wenn man sowas
macht. Ja, also ich glaube, für jede Firma ist es kontraproduktiv, sehr, sehr viele Entlassungswellen immer wieder zu machen, sondern dann idealerweise einmal zu sagen, das ist jetzt das Setup, mit dem wir die Sachen umsetzen wollen, die wir jetzt, auf die wir setzen und wo wir sagen, das sind unsere Bets. Ne? Deswegen auch der Fokus live zum Beispiel zu sagen, das ist jetzt das, was wir im Live-Bereich machen wollen und dann fokussieren wir uns auch darauf und machen nicht noch 1000 andere Sachen. So, das ist, glaube ich, schon ein Teil, der da auch mit einhergeht.
Welche Rolle spielt E-Learning jetzt bei euch?
Ist ein Test. Wir haben es in England jetzt gelauncht, sind Kurse, die man machen kann. Die ersten zwei sind umsonst und danach zahlt man dann quasi pro Kurs. Ist ein richtig eigener Reiter oben in der App. Haben wir jetzt auf jeden Fall ganz guten Content-Start. Geht vor allem darum, auch so, sagen wir, Spotify-affine Sachen, DJ-Kurse und all solche Sachen, die wir da erstmal integriert haben. Und das testen wir in England.
Also am Ende müssen wir dafür bezahlen. Also man muss das, wenn man dann das hören möchte, muss man bezahlen.
Ja, genau. Wenn man es bis zu Ende den Kurs durchmachen möchte, zahlt man eine Kursgebühr.
Aber rein Audio ist jetzt nicht?
Nee, Video.
Auch immer mehr zu Video, aber
immer mehr Video, genau. Wir sehen schon, dass Foreground auch eine Rolle spielt. Das meiste davon ist weiterhin auch backgroundable, sodass man es auch im Hintergrund hören kann. Das ist, glaube ich, so der Unterschied zu reinen Videoplattformen. Aber Video spielt schon auf jeden Fall eine große Rolle.
Das heißt, mittelfristig euer größter Wettbewerber ist dann YouTube?
Also es gibt verschiedene Wettbewerber auf dem Markt, wir gucken die alle an. YouTube ist auf jeden Fall eine Plattform, die natürlich schon sehr erfolgreich ist auf jeden Fall, ja. Also, auch im Videobereich.
Wenn du eine Plattform löschen könntest in der Welt, dann YouTube.
Ich glaube nicht, dass wir Plattformen löschen sollten.
natürlich nicht. Okay. Wo kommt in Zukunft irgendwie Wachstum weiterher? Einfach sozusagen die Säulen entwickeln, neue Moonshots erstmal nicht geplant?
Naja, also weiß ja immer also genau in die Zukunft börsennotiert und so. Aber Wachstum kommt noch aus, sogar merken wir Europa. Also wir haben noch längst nicht die Penetration, wir sind noch längst nicht am Ende auch so europäische Märkte zu entwickeln. Klar gibt es ein paar, die schon sehr penetriert sind. Schweden, England ist auch schon sehr mature. Wir haben aber immer noch Märkte auch wie Deutschland und Frankreich, wo noch Wachstum da ist, wo noch Nutzergruppen erschlossen werden können, wo noch Radionutzung ins Digitale kommen kann, wo auch noch Genre-Typen entsprechend noch nicht komplett im Stream angekommen sind. Also da ist auf jeden Fall Wachstum noch da, auch in den Kernmärkten. Und dann haben wir natürlich weiter die krassen Wachstumsfelder in Asia Pacific, in Japan, in Indien. So. Also auch da ist noch ein riesen Wachstumsgebiet, allein was die Masse angeht. Aber der europäische Kontinent ist natürlich auch sehr attraktiv, was so Umsatz pro Nutzer angeht.
Wollte ich gerade sagen, ich meine, das ist ja das Problem bei diesen ganzen entfernteren Märkten, sag ich mal, so groß die sind, häufig ist dann da, sieht man ja auch bei den amerikanischen Plattformen, denn die Umsätze, die da pro Nutzer erzielt werden, viel, viel geringer. Gerade umgerechnet in Dollar oder umgerechnet in Euro, ist es dann halt, brauchst du dann, weiß nicht, 100.000 Menschen und kannst dann mit denen genauso viel erlösen wie mit 5 Amerikanern oder 5 Europäern oder so.
Klar, gibt ja auch noch Währungseffekte und so. Das ist nicht so einfach darzustellen. Aber klar, es gibt auch Märkte, die dann aber durchaus auch sehr wichtig sind, wie Japan zum Beispiel. Ne? Und die sind auch sehr umsatzstark, also ist jetzt auch nicht alles Low-Cost-Märkte.
Okay, aber das heißt, also rein von den Themen her gibt es jetzt nichts ganz groß Neues. Also das letzte große, Audiobooks und E-Learning, habe ich mir jetzt gemerkt.
Genau, Audiobooks und E-Learning sind ja schon zwei große Themen. Also wenn man
kann man da wirklich groß sein? Also kann man jetzt 60 Milliarden Dollar Market Cap, also Firmenwert, Unternehmen, muss ja auch immer ganz große Themen sich vornehmen, sonst lachen die Aktionäre und sagen, na, damit willst du jetzt irgendwie wachsen, auf dem Niveau geht es doch gar nicht. Also bei Amazon hieß es ja auch immer, wie willst du als Amazon relevant weiter wachsen? Es hilft ja nicht, noch einen Markt dazu zu nehmen oder irgendwie noch einen Themenbereich, der so mini klein ist, sondern die brauchen dann irgendwie Krankenversicherung oder die müssen große Felder angehen und ihr mittlerweile auch. Also wenn ihr sagt, wir machen jetzt irgendwie Audiobooks, da habe ich schon fast gedacht, okay, wen soll das denn kitzeln? Jetzt rein von den Umsatzpotenzialen und damit den Wertpotenzialen.
Also Audiobooks ist auf jeden Fall ein super wachsender Markt und ich bin schon sehr überrascht und stolz, dass wir jetzt mit den Märkten, wir haben ja die englischsprachigen Märkte gelauncht, also in meinem Bereich sind es England und Irland, aber dass wir da in den englischsprachigen Märkten schon auf Platz 2 sozusagen der Audiobook-Umsätze sind nach Audible, nach dem Start, war schon auf jeden Fall stark. Sehen da auf jeden Fall großes Interesse und da ist halt noch sehr viel Wachstumspotenzial. Also das Thema Audiobooks war bis jetzt
aber immer eher so ein bisschen... Aber sind
das Milliardenmärkte? Das können potenziell Milliardenmärkte werden, glaube ich schon. Also es ist schon sehr, sehr große Möglichkeiten und du hast ja auch noch viel Potenzial mit KI, auch noch irgendwie mehr Bücher auch in Audiobooks relativ günstig zu erstellen, perspektivisch. Also wenn man ein bisschen Fantasie hat, kann man da auf jeden Fall in diese Märkte auch noch viel reininterpretieren. Was wir davon umsetzen, werden wir sehen. Aber auf jeden Fall gibt es da Potenzial und viel mehr Nachfrage. Und wir haben ja auch die direkte Conversion von den schon Musikhörenden und Podcasthörenden die dann noch zu Audiobooks zu begeistern, glaube ich, ist ein kürzerer Weg, als das viele andere Plattformen vorher hatten.
Okay. Ja. Aber ich bin gespannt. Also ich meine, Hörbücher sind jetzt ja kein neues Phänomen und so richtig explodiert. Also klar, es gibt es jetzt irgendwie schon immer mehr und weiß nicht, ich kenne ein paar Leute, die hören 3 Fragezeichen und die hören dieses und jenes, aber so richtig, Ja. Das ist jetzt...
Hörspiele sind natürlich in Deutschland weiter so ein Riesenphänomen. Die gibt es ja weiterhin auch in den anderen Märkten wenig tatsächlich. Also Deutschland ist da schon, deutschsprachiger Bereich ist da ja schon immer noch so ein besonderer Markt. Aber die 3 Fragezeichen, TKKG, Benjamin Blümchen, wie sie alle heißen, das ist schon noch massive Nutzung auf unserer Plattform, die es so in anderen Ländern auch gar nicht gibt.
Warum ist es wohl so?
Da gibt es unterschiedliche Erklärungen. Also Deutschland ist einerseits ein sehr hörspielaffines Land. Als hier nach dem Krieg die ganzen Theater und alles kaputt waren, hat Radio sehr schnell mit Hörspielen noch angefangen. Also schon in den 50er Jahren gibt es da so eine Legacy. Dann hatten wir sehr viele gute SprecherInnen, die entsprechend dann auch auf dem Markt waren. Sehr starke Radiolandschaft, allein durch den Föderalismus, so viele verschiedene Radiostationen. Sich in England BBC hast und da hast du, keine Ahnung, 100 Sprecher, die gut sprechen können. Dann hast du hier in Deutschland halt 100 Stationen gehabt, oder sagen wir mal 18 oder so. Das heißt, du hast schon viel mehr gutes Sprecherpotenzial gehabt. Und ja, dann hat man es aber probiert, hat gut funktioniert und jetzt wachsen Generationen nach Generationen damit auf, vererben das wieder an ihre entsprechenden Nachkommen und das funktioniert einfach sehr, sehr gut. Und die Älteren hören es ja auch noch zum Einschlafen.
Das ja, wollte gerade sagen, bei mir im Umfeld gibt es Leute, die hören, also mit Kindern oder auch alleine zum Teil 3 Fragezeichen so.
Absolut, ja. Das hat ja auch eine Nostalgie, das hat irgendwie eine Beruhigungseffekt, die Stimmen sind toll, sind irgendwie, man kann schon gut dabei einschlafen zum Beispiel oder sich einfach auch mal so entspannen.
Ist eigentlich in dem Zusammenhang Tonys ein Wettbewerb für euch?
Ja, Tonys hilft auf jeden Fall gerade den Hörspielmarkt in anderen Ländern noch weiter auch. Also sie sind ja, expandieren ja auch stark nach Amerika und so. Und das hilft, glaube ich, schon da, diese Kategorie Hörspiel und Kinderhörspiel vor allem auch weiter voranzutreiben.
Kennt ihr euch? Also ich meine, die waren auch schon ein, zwei Mal hier im Podcast und so.
Den Patrick kenne ich, ja. Mhm. Okay. Super Typ. Ja.
Mittlerweile ist er ja, glaube ich, nur noch Shareholder, ne?
Ja, ist gerade übergeben.
Und du hast jetzt gerade zum ersten Mal das gemacht, was gerade CEOs oder sagen wir Firmenverantwortliche in den letzten 1,5 Jahren immer machen, bei so öffentlichen Auftritten. Sie reden von KI, weil das irgendwie die Zukunft ist.
Cool, ne?
Aber, ja. Aber du hast es gerade so ganz am Rande, ja auch sehr irgendwo glaubwürdig gesagt, ansonsten bislang nicht, aber ist denn KI, weil das als Buzzword dann jeder davon spricht irgendwie und meint, KI sei das neue große Thema und seinen Investoren auch gerne erzählt, wahrscheinlich, dass da jetzt die Fantasie herkommt, die Firma wird jetzt deutlich wertvoller, weil KI jetzt eine Rolle spielt. Spielt die denn bei euch eine Rolle?
Auf jeden Fall. Wer tiefer eintauchen will, es gibt tolle Podcasts von Gustav Söderström, unserem Technikchef, der auf Spotify diverse Podcasts hat zu dem Thema, wo es noch viel mehr in die Tiefe geht. Wir sind schon vorsichtig, was das Thema angeht. So, also wir haben verschiedene Themen schon ausprobiert. Wir haben zum Beispiel den AI-DJ in vielen Ländern. Das ist ein tolles Ding. Ich hoffe, dass wir das irgendwann nach Deutschland bringen können, weil das ist einfach ein persönlicher Radiomoderator quasi, der dir entsprechend ganz spooky teilweise auch so, hey Michael, you want to listen to the things you listened to in the pandemic? Here's 3 songs from that era und so. Und dann denke ich, oh Gott, ja stimmt, das habe ich ja damals gehört. Also es ist so dann sehr individualisierte Programm, wo dann so alle 3 Lieder wieder ein neuer Content-Block kommt, der dann entsprechend wieder moderiert wird. Das ist komplett mit Generative AI gebaut und dann eben mit dem Algorithmus, der weiß, welche Musik dann da jeweils dazu passt. Das ist sehr spooky gut. Das macht total Spaß, das zu hören. Ansonsten natürlich viele unserer Algotorial-Playlisten sind ja auch schon mit Machine Learning auf jeden Fall empowered, sodass man da eben genau weiß, was passt wie zusammen und was gefällt dir gerade im Zweifel gut, anders als jemand anderem. Also da haben wir es schon eingesetzt. Ich glaube, dass AI auch für KünstlerInnen schon ein Riesenpotenzial hat, Produktionsprozesse zu verschnellern, zu Ideen zu brainstormen, bei Texten auszuhelfen. Ich glaube, dass es da auf jeden Fall jetzt schon auch gutes Potenzial gibt, dass man noch besser und schneller produzieren kann. Das sehe ich auch noch jetzt schon als aktuell da und dann die Fantasie, wo das hinführt. Genau, da muss man sehen, wie sich entwickelt.
Wie ist denn eigentlich deine persönliche Spotify-Nutzung? Wie viel Prozent deiner Zeit hörst du Musik? Wie viel Prozent Podcast?
Oder mir, ja, also ich würde sagen, es ist fast 50-50. Also ich höre schon viel Podcast mittlerweile.
Und dann aber suchst du dir aktiv in deiner Mediathek was aus und sagst, okay, das möchte ich jetzt gerne.
Ich höre natürlich immer den OMR-Podcast.
Ja, okay.
Jede Folge. Ansonsten, genau, werden oft gute Sachen vorgeschlagen. Die Dokumentation, die es so gibt, finde ich spannend. Ich höre auch gerne mal in unsere großen Flagships rein, Gemischtes Hack und Fest und Flauschig. Also es ist schon ein buntes Potpourri, würde ich mal sagen, an Entertainment, aber auch ein bisschen Education.
Aber du gehst halt hin und du lässt es nicht irgendwie...
Ja, ich wähle aktiv aus, aber was mir in letzter Zeit öfter passiert, ist, dass ein Podcast zu Ende ist und dann fängt ein anderer an, den ich gar nicht ich ausgewählt habe und der passt zufällig sehr gut. Also dann bin ich mit dem OMR-Podcast durch und dann kommt entweder eine neue Folge von was, was ich schon gut finde oder ein gutes Interview oder so. Das heißt, das ist auf jeden Fall was, wo ich dann auch häufig schon hängen geblieben bin, ohne mir das aktiv auszusuchen und einfach weitergehört habe.
Also du hörst ja wirklich, also weil es ja hier ab und zu
nee, keine Schleimerei. Also tatsächlich finde ich spannend, hier so in andere Geschäftsfelder reinzugucken und zu sehen, wie da auch die Transformation ist. Wir sind ja in der Musikbranche relativ weit mit der Transformation von CD zu digital und was da alles passiert ist und das Tal der Tränen, durch das die Musikbranche gegangen ist. Und jetzt, wenn man global guckt, ist es größer als je zuvor. Ne? Also wir haben das Tal durchschritten und das ist mehr als zu der goldenen Zeit der CD-Verkäufe. Insofern sind wir da ja schon relativ weit und es ist immer auch spannend zu sehen, wie andere Branchen teilweise jetzt die ähnlichen Herausforderungen haben und wie sich das so bei anderen entwickelt. Finde ich auf jeden Fall spannend.
Und es stehen demnächst zwei große Branchen-Events an. Ihr macht einen, wir machen einen.
Absolut. Zwei Mega-Events. Das eine, die OMR in Hamburg, wo wir natürlich auch vor Ort sind.
Und das andere, ich weiß es, das All Ears.
All Ears.
In Berlin
von Absolut, euch. Genau. Wir machen eine Podcast-Konferenz. Gibt es ein paar Resttickets auch noch. All Ears. Und All Music Friday ist so ein Schwester-Event, was wir am nächsten Tag machen, wo es um die Musik geht. Also wer tiefer eintauchen möchte in die Fragen, die wir heute so bearbeitet haben und da dann auch eben große Acts wie Nina Schuber und so reden hören, wie sie die Branche wahrnimmt, über Verteilungsgerechtigkeit von Ausschüttungen und so. Das haben wir da alles auf der Agenda. Und beim All Ears ist diesmal Michael Barbaro von The Daily, aber auch Felix Lobrecht, haben wir auf jeden Fall ein großes Line-up an SpeakerInnen, die dann zu dem großen Bereich Podcast sprechen.
Was guckst du dir bei OMR an? Hast du schon deine Agenda sozusagen zusammengestellt für die beiden Tage?
Nee, aber ich kann diesmal auf jeden Fall kommen. Wir hatten sonst ja immer die Strategietage, die parallel waren. Und ich ja ganz oft, dass ich dann gar nicht kommen konnte, weil wir dann in Schweden waren und Strategietage hatten. Deswegen bin ich sehr aufgeregt, dass ich diesmal komplett dabei sein kann, beide Tage. Und werde mir auf jeden Fall ein mega Killer-Programm zusammenstellen. Hast du eine Empfehlung, oder?
Also die Empfehlung ist vor allen Dingen, das genau so zu machen. Aber ich habe jetzt auch vorgenommen, das hier in den Podcast, die jetzt in den nächsten Wochen vor dem Festival herauskommen, ab und zu mal zu erklären. Denn wir kriegen ab und zu hinterher den Vorwurf, das sei ja viel zu groß und man würde ja gar nichts mehr finden. Ja. Und es ist natürlich wirklich groß. Es sind ja mehrere Hallen und da sind viele Menschen unterwegs. Gleichzeitig ist halt so viel möglich, wenn man sich vorher hinsetzt und sagt, okay, das würde mich interessieren, dann baut man sich halt so wirklich seine eigene Journey oder wir nennen das so seinen eigenen Stream über die beiden Tage zusammen und sagt, okay, ich gehe mal morgens irgendwie, finde ich jetzt das spannend, dann bin ich an der Bühne und dann laufe ich darüber, dann lasse ich noch mal vielleicht eine halbe Stunde Puffer, um mal über die Messe zu gehen oder dann gehe ich dann auch mal in eine Masterclass oder muss mich halt vorher bewerben. Aber man muss wirklich sich vielleicht mal ein paar Tage vorher hinsetzen und sehen, dass man aus der Zeit, die man da investiert und auch dem Geld, das meiste rausholt, indem man sich so eine kleine Reise plant. Oder man sagt halt, okay, ich lasse mich vollkommen inspirieren, ich gehe einfach drauf und laufe über die Messe und treffe schon, wenn man lange genug in der Branche ist wie du jetzt, dann trifft man eh genug Leute und dann ist es halt
klar,
einfach...
Klar, das ist ein Faktor.
So, dann brauchst du wahrscheinlich, kannst du einfach gucken, okay, wo gehen wir jetzt mal hin? Ach, jetzt ist gerade das, gehe ich mal hin.
Ja. Gibt es auch eine App oder sowas?
Gibt natürlich eine App, und du kannst auch auf der Website schon genau alles dir anschauen, wo wann was ist, aber ich glaube, gerade Leute, die da mit sehr starkem Inhalteinteresse hingehen, die müssen das einmal vorher planen, weil man geht da halt nicht hin und sagt, jetzt setze ich mich hier mal hin und dann bleibe ich hier zwei Tage auf meinem Stuhl sitzen, dann wird das jetzt alles auf mich eingeschüttet.
Ja.
Das kann man machen, gerade bei der großen Bühne ist da aus meiner Sicht immer was Spannendes. Mhm. Aber wenn man sagt, okay, ich wollte jetzt aber eigentlich nicht Kim Kardashian sehen, weil interessiert mich nicht, die ist ja so eine langweilige Influencerin. Gibt es ja wirklich, das finde ich jetzt nervig, ich will ja aber, ich bin gekommen und habe höheren Anspruch. Mhm. Dann muss man halt gucken, wo sind jetzt die KI-Leute vielleicht oder wo sind jetzt die Hardcore-Marketing-Experten, die gibt es halt auch zum Teil zeitgleich, da muss man sich ja bewegen und zu anderen Bühnen gehen und das einmal planen. Also ich glaube, wenn man das so macht, dann ist es unfassbar viel, aber wenn man halt einfach nur kommt, dann darf man nicht enttäuscht sein, wenn man auch was Cooles verpasst,
weil
nicht so, dass du alles mitbekommst und dann da ständig ausgerufen wird, jetzt ist gerade das, sondern das muss man einmal selber vorab sich so zusammenstellen, das wollte ich nur sagen.
Ja, okay. Und bei uns ist es einfacher, wir haben ja nur so 2000 Leute da, eine große Halle mit drei verschiedenen Bühnen. Aber kenn da kann
ich,
man dann
ich
auch
war schon
du warst schon mal da, ja, genau. Ja. Ich war eine große Ehre. Du hast ja sogar einen Live-Podcast da gemacht.
Mit genau, Elvia,
aber, stimmt. Mit Elvia, stimmt. Ja. Aber da gibt es dann drei Bühnen und da kann man vor Ort auch ein bisschen gucken, ist man eher an der Monetarisierung interessiert oder eher an Inhalten oder auch so Mental Health-Themen haben wir auch dabei. Ne? Das sind ja auch alles Kreative, die manchmal auch strugglen und da kann man bestimmt auch viel mitnehmen.
Okay, also All Ears, wann ist es genau?
All Ears ist am 18. Oder am 17., also auf jeden Fall nächste Woche Donnerstag und am Freitag ist dann der All Music Friday. Okay.
Also
ich glaube 18. oder 19.
Podcast erscheint sozusagen direkt sofort
direkt
los.
Davor. Direkt sofort Kofferpack. Auf die Seite gehen, googeln, kommen und dann sehen wir uns danach beim OMR.
Alles klar. Vielen, vielen Dank.
Danke für die Zeit.
Alles klar, danke dir. Ciao, ciao. Wie ihr hoffentlich schon mitbekommen habt, hier oder da findet am 7. und 8. Mai eines der größten Events für die digitale Wirtschaft
in Europa, kann man glaube ich sagen, statt. Und zwar unser hauseigenes OMR-Festival hier in Hamburg, 7. und 8. Mai. Wer dabei sein möchte und vielleicht gar kein Ticket kaufen möchte, aber Lust hat mitzuarbeiten, der ist herzlich eingeladen. Meine Kollegen aus dem Crew-Bereich suchen nämlich noch Hilfe, suchen Menschen, die Lust haben, Schichten zu übernehmen, mitzuarbeiten, hinter den Kulissen mitzuwirken daran, dass das alles gut funktionieren kann. Wir erwarten nun mal so 800 Speaker, 500 JournalistInnen und über 200 Masterclasses. Man kann das alles auch kostenlos dann sehen. Wenn man hier arbeitet, bekommt man nämlich auch ein Ticket. Man bekommt außerdem eine, wie wir finden, ganz okay Bezahlung. 13 Euro Stundenlohn, kostenfreie Verpflegung, Crew-Merch, also OMR-Klamotten und halt den exklusiven Zutritt zu unserem Festival, aber auch zu unserem Retreat, also dem Bereich für unsere ganzen Kolleginnen und Kollegen, die mitmachen, mit ganz vielen Massagesesseln, die wir gerade bestellt haben, wirklich zahlreichste Massagesessel und so weiter und so weiter. Am Ende gibt es sogar ein Zertifikat, wenn ihr möchtet, und eine Experience fürs Leben. Also, wer jetzt hier zuhört und sagt, okay, ich habe Bock, dieses Festival mal ganz anders zu erleben, alle Infos omr.com/crew. Und übrigens, als Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts, werdet ihr mit dem Codewort OMR24 bevorzugt berücksichtigt. Zurück zum Podcast.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.